What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten großen Podcast bzw. Podcast-Reihe. Und zwar zu Der Herr der Ringe. Und zwar dem ersten Teil, die Podcast-Gefährten. Bevor ich anfange und alle vorzustellen, einmal ganz kurz natürlich zur Einleitung.
Ein Podcast, sie zu knechten, sie alle zu hören, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.
Willkommen, liebe Halblinge, und ich stelle euch mal nach und nach vor. An meiner Seite sind diesmal Stu.
Okay, ernsthaft, wie viele Stunden hast du an dieser Einleitung gesessen? Ich kenne dich doch.
Ein bisschen.
Okay, hallo.
Hallo Miriam.
Hallo.
Und hallo Kühne.
Moin.
Genau, wir haben uns versammelt und haben eine Gemeinschaft gebildet, um gesagt, wir gucken mal Herr der Ringe, beziehungsweise machen einen Herr der Ringe Podcast. Geplant haben wir den schon lange, ich glaube schon 2 Jahre, kann das sein?
Ich glaube, die erste Idee kam, als wir den ersten Harry Potter Cast versammelt haben.
Oh, das ist sogar schon länger. Oh, das reißt wieder alte Wunden auf.
Ja.
Oh,
je.
Also ich rede mir jetzt gerade einfach ein, ihr wolltet warten, bis ich dabei bin, bis ihr den Herr der Ringe Podcast macht, und ich nehme diese Lorbeeren gerne an.
Ja, gut, wir geben die auch gerne an dich ab, ist okay. Genau, aber die Frage stellt sich natürlich, warum machen wir denn überhaupt einen Herr der Ringe Podcast und warum machen wir den zum Jahresende? Ich kann da erstmal nur für mich sprechen, Herr der Ringe ist bei mir immer fest eingeplant zur Weihnachtszeit, und ich glaube, es geht vielen ähnlich, die dann meistens zu den Feiertagen, und ich kann mich erinnern, dass das irgendwie auch im Fernsehen läuft, ich gucke kein normales Fernsehen, deswegen keine Ahnung, dass das aber immer zur Weihnachtszeit dann auch läuft und irgendwie die Leute dann schon irgendwie auch mit Weihnachten oder den Feiertagen verbinden. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Naja gut, also dadurch, dass der ja auch damals zur Weihnachtszeit in den Kinos lief, ist es bei mir auch so, dass immer in der dunklen Jahreszeit so, dass dann einfach einmal im Jahr Herr der Ringe läuft. Das ist damit irgendwie verbunden. Mhm.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, das läuft immer am zweiten Weihnachtsfeiertag auf RTL. Ich glaube, das ist da so ein, weiß ich nicht, eine Dauerlizenz für die Weihnachtstage. Aber ich verbinde das auch eher mit der Couch-Kuschel-Tee-Zeit. Hm.
Ja, es war ja auch schon so, dass die Filme in Deutschland immer wirklich um Weihnachten gestartet sind. Ich glaube, der Herr der Ringe, die Gefährten, startete am 19. Dezember 2001, also vor 20 Jahren. Noch ein guter Grund, einen Podcast zu machen, by the way. Und das hat sich so, das ist irgendwie in der DNA dieser Filme drin, dieses Weihnachtliche. Auch wenn da jetzt überhaupt keinerlei Tannenbäume oder Weihnachtsmänner vorkommen, was irgendwie ganz ulkig wäre. Ich meine, Gandalf hat ja was vom Weihnachtsmann, wenn man mal so. Nee, egal, okay, ich schweife ab. Nein, aber für mich ist es auch einfach so, es hat diese Weihnachts-DNA, wobei ich die Filme auch schon im Sommer geguckt habe.
Bei mir war es aber auch so, dass ich damals gelesen hatte, dass eben die Extended-Fassung auf DVD dann Ende November, glaube ich, immer rauskam. Und so hattest du dann, wenn du dann die DVD frisch gekauft hattest, dass du dann schon wieder eben dann in der Winterzeit oder in der Weihnachtszeit den Film nochmal geguckt hast, ne?
Also das war bei mir auch ein festes Ritual. Ich habe mir dann, glaube ich, im Sommer die normale DVD gekauft und dann halt eben im Oktober, November die Extended-Fassung. Und wenn man mit der dann durch war, so richtig, mit auch die ganzen Extras geguckt hat, war es dann schon wieder Zeit jetzt für den neuen Kinofilm, ja.
Was ich mittlerweile schon an Geld in diese Herr-der-Ringe-Boxen gesteckt habe. Ne? Mittlerweile habe ich sie in 4K zu Hause. Echt, immer noch die alten?
Ah. Ja, die DVDs mit dieser Prägung, dieses Rot, Grün und Blau.
Das wird irgendwann so ein Nostalgie-Extra-Bonus haben, wenn man die mal verkauft, glaube ich.
Ja, ich denke auch.
Ich glaube, die werde ich aber nicht verkaufen. Zum einen, weil die bei meiner Mutter stehen. Und zum anderen, weil das immer noch echt tolle DVDs sind. Muss man nichts. Also natürlich, klar, die Bildqualität ist jetzt kein 4K, aber wenn man mal guckt, was da für Bonusmaterialien drauf sind, das ist ein echter Referenzwert, immer noch. Also ich habe auch ganz oft einfach nur diese Bonus-Sachen geguckt. Da auch, damit kannst du ja ganze Abende mit verbringen.
Die sind aber alle auf der 4K-Version auch drauf, ne?
Aber ist das auch so hübsch gemacht mit, du klappst es so auf und dann hast du da auch eine Karte, die du extra ausklappen kannst?
Nee, die Boxversion selber ist schlechter, muss ich gestehen.
Ja. Aber mit der Karte, das war doch bei der DVD-Auswertung damals. Mhm. Diese dicken Boxen da, die du da, wo du die externe Fassung gekauft hast. Ach, okay. Herrlich.
Gut,
ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann immer direkt nach der Schule nach Karstadt gegangen bin. Am ersten Tag, als das rauskam, und dann ganz stolz nach Hause gegangen bin. Für 44 Euro, glaube ich, hat die damals gekostet. Und dann direkt am ersten Tag dann die Extended-Fassung geguckt habe. Das war einfach schön.
Aber mal ganz ehrlich, die waren nicht billig, aber ich fand, die waren jeden Cent wert.
Ja. Du hast auch immer den ersten Trailer für den neuen Teil da drauf gefunden, ne? Ja. Da gab's ja auch viele versteckte Extras noch.
Oh ja, stimmt.
Und da hast du dann immer den ersten Trailer zum folgenden Teil bekommen.
Gut. Wie ihr schon merkt, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden heute oftmals abschweifen und viele Anekdoten und ich glaube Erinnerungen und Nostalgie zur Sprache bringen. Das ist auch in Ordnung. Und das ist tatsächlich auch unser Ansinn mit dem Podcast. Also nicht nur der Herr der Ringe einfach mal grundlos besprechen, weil wir es können, sondern tatsächlich mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen und vielleicht mit euch nochmal auf die Reise zu gehen, vielleicht bevor ihr die Filme selbst anmacht. Und nochmal ins Auenland, nach Mordor entschwinden und quasi dieser Fantasy-Reihe frönen. Das wollen wir heute so ein bisschen mit euch machen. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal, damit ihr uns so ein bisschen einschätzen könnt. Und zwar, wie stehen wir denn überhaupt zu Herr der Ringe? Ich fange jetzt einfach mal an und muss mich gleich mal outen. Ich habe keinen der Filme im Kino geguckt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und noch schlimmer, als ich, glaube ich, bestimmt 2002 dann gewesen sein, das erste Mal dann Herr der Ringe die Gefährten gesehen habe. Vielleicht auch auf CD, ich weiß es nicht mehr. war ich danach irgendwie und dachte mir so, ach, eigentlich bockt mich das gar nicht so. Das heißt, ich war lange Zeit gar nicht so ein Herr-der-Ringe-Fan. Das kam erst später.
So. Darf ich diesen Podcast noch verlassen? Ich möchte mit Thomas nicht mehr sprechen.
Ich komm mit. Das ist, komm, Miriam.
Alle Autoren, quitt. Okay. So. Miriam, magst du mal anfangen?
Ja, also ich habe auch keinen im Kino gesehen, was aber meinem Alter geschuldet war.
Okay. Das lasse ich durchgehen.
Sonst hätte ich den sicherlich gesehen. Bei mir ist das eine witzige Geschichte, weil meine Tante und mein Onkel und mein Cousin, die sind große Herr-der-Ringe-Fans und da habe ich diese Boxen gesehen und wenn wir dann mal bei einem Geburtstag waren oder so, habe ich oft dann mal Filme mitgenommen mit meiner Mom und meinem Dad und habe die dann zu Hause geschaut und da war unter anderem Herr der Ringe dabei und weil ich das so toll fand, habe ich mir dann die Edition von meiner Tante dann zum Geburtstag oder Weihnachten schenken lassen und seitdem sind sie in meinem Besitz und ich weiß noch, wie ich vor der Couch saß mit meinen Playmobil-Figuren und da diese Schlacht nachgestellt habe. Ich glaube, das war dann beim zweiten Teil oder so. Und da hatte ich auch so ein ganz, das Gefühl kann ich gar nicht mehr beschreiben. Das ist wahrscheinlich so eine kindliche Adrenalin-Aufregung, dass man weiß, da passiert irgendwie was ganz Spannendes. Und dieses Gefühl hatte ich auch nie wieder. Also es war echt so ein Kindheitsgefühl, dieses, oh mein Gott, und auf den Pferden und so episch und wie cool. Und man hat sich immer sehr auf die Szene gefreut, weil ich habe die Filme da auch damals sehr oft gesehen. Und ja, das ist so das, was mich mit Herr der Ringe verbindet. Und seitdem landen die Filme jährlich alle 2 Jahre im Player. Und dann schaue ich sie nochmal.
Vielleicht, um das mal zu unterstreichen, aus dem Kinderzimmer frönt es manchmal an Worten auf Erlinger. Und dann wird Lego gekloppt. Also von daher, ich kann das ganz gut nachvollziehen.
Ich mag deinen Sohn.
Gut, Stu, magst du weitermachen?
Ich war damals außerhalb von zu Hause tätig bei einem freiwilligen ökologischen Jahr und meine Mutter hat mich abgeholt, weil ich Weihnachtsferien hatte oder Weihnachtsurlaub genommen habe und hatte mich an einem Freitag abgeholt und meinte, hey, wollen wir noch eben bevor wir nach Hause fahren ins Kino Herr der Ringe gucken? Und meine Reaktion darauf war so, boah, ey, nee, wirklich, heute nicht, ich bin platt, ich habe keinen Bock, nee, sorry. Ich bin zwar gespannt, was der Regisseur von Braindead da jetzt gemacht hat, wobei Heavenly Creatures ja schon nicht Braindead war, aber ja, nee, lass uns das ein anderes Mal machen. Und am nächsten Morgen wachte ich auf und ein Kumpel kam spontan vorbei und wieso, was machen wir denn jetzt? Und meine Mutter meinte, wollen wir jetzt ins Kino? Um 11 Uhr läuft Herr der Ringe im UCI. Ja, okay, besser als nichts tun, ne? Fahren wir halt mal ins Kino. gucken, Herr der Ringe, die Gefährten. Und als ich rauskam, war ich ein anderer Mensch. Also wirklich, ich kenne wenige Kinobesuche, wo ich halt so geflasht rauskam. Und so viel sei gesagt, ich liebe alle Herr der Ringe Filme, aber für mich ist der erste immer noch der beste. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. War ein Ereignis, wo man auch gemerkt hat, dass man alle um sich herum total geflasht waren. Und meine Mutter hatte mir, seitdem ich 10 Jahre alt war, immer wieder gesagt, Junge, hier im Bücherregal diese 3 grünen Bücher, das ist die Herr-der-Ringe-Trilogie, die sollst du mal lesen, das ist Kulturgut. Und ich als guter Sohn habe immer gesagt, so, gell, Mutter, geh weg mit der Scheiße. Habe ich auch keinen Bock drauf. Und nach diesem Samstagvormittag bin ich dann nachmittags zum Bücherregal meiner Mutter gerast und habe mir diese 3 Bücher genommen und habe sie dann innerhalb von 2 Wochen gelesen. Auch weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und ich will ehrlich sein, es war kein einfacher Leseaufwand. Ich finde, der Tolkien ist nicht ein Schreiber, der so schreibt, wie ich es mag, aber.
Oh, das unterschreibe ich.
Ja, aber es war trotzdem so, weil ich so drin war in den Figuren, hat es mich dann doch mitgenommen. Und das war meine erste Herr der Ringe-Erfahrung.
Okay. Kühne.
Ich hatte vorher, bevor die Filme im Kino liefen, gar nicht so große. Ich wusste, glaube ich, nicht mal so wirklich, was das war. Also ich hatte weder die Bücher gelesen, noch den Trickfilm vorher gesehen. Fand den ersten Trailer ganz cool. Ich war da gerade mal 15. Und ja, als es dann hieß, als der Vater mich fragte, ja komm, soll man nicht ins Kino gehen? Gut, da überlegt man nicht lange. Schwerter, Krieg, Orks, das wird schon irgendwie funktionieren, das wird schon gut sein. Allerdings ohne jetzt groß zu wissen, was da auf mich zukommt. Und mit Herr der Ringe habe ich einfach, ich hatte nicht nur meinen schönsten Kinomoment seit immer in diesem Film, gerade im ersten bei Die Gefährten, sondern ich hatte auch eben dieses Gefühl, dass man gerade etwas sehr, sehr Großes gesehen hat, dass man was Wichtiges gesehen hat. Und das ist das, was mir heutzutage wirklich beim heutigen Kino fehlt. Dieses, du verlässt den Kinosaal und merkst einfach, okay, was du gerade gesehen hast, wirst du in dieser Art und Weise sehr wahrscheinlich lange, lange, lange Jahre nicht mehr so erleben.
Echt? Hattest du das nicht bei Dune?
Nee, nicht so wie bei Herr der Ringe. Aber wie gesagt, das könnte auch eben dieser Nostalgiefaktor sein, weil, also selbst wenn ich mich heute dran zurückerinnere, wir hatten bei Herr der Ringe, die Gefährten, gab es ja die Szene in Moria. Wenn die in den Minen von Moria sind und die Orks greifen das erste Mal an und ich saß als 15-Jähriger vor der großen Leinwand und dachte, boah, okay, das ist das Spannendste, was dir passieren kann. Und dann haben sie die Orks geschlagen, die laufen in die großen Hallen rein und dann kommen noch mehr Orks. Und ich sitze da als Kind und dachte mir, okay, kann man wirklich einfach so einen Herzinfarkt kriegen, weil ich glaube, ich sterbe gleich vor Spannung. Und die großen Orkherden, die verziehen sich, weil man die Lichter des Balrogs sieht. Die rennen auf die Treppen und dann stürzt die Treppe ein. Und ich sitze als Kind und ich glaube wirklich, ich hatte Schnappatmung. Und ich war vollkommen fertig mit der ganzen Situation. Dann stürzt die Treppe ein und die lehnen sich nach vorne und die schießen mit Pfeilen. Und ich dachte, okay, Christian, jetzt komm erstmal zur Ruhe. Lass jetzt diese Szene zu Ende gehen, sonst platzt dein Herz. Und die haben das dann auch geschafft und stehen dann an der Brücke von Khazad-dûm und der Balrog kommt. Und ich sehe den Balrog und dachte mir, ich sterbe gleich. Unfassbar, unfassbar. Und als diese ganze Szene zu Ende war und die Minen von Moria verlassen haben, musste ich durchatmen und ich saß im Kino, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dieser Moment einfach, als mein Vater mich dann so in den Arm nahm und sagte, Christian, das erleben wir jetzt noch Minimum 2-mal an Weihnachten, weil er ja wusste, dass die anderen Teile auch noch kommen. Also wenn ich dran zurückdenke, an diesen wunderschönen Kinomoment, kriege ich bis heute noch Gänsehaut. Und vielleicht ist es dann einfach dieser nostalgische Moment auch, wo ich dann einfach aus dem Kino gegangen bin und wusste, ich habe nicht nur was Großes gesehen, sondern auch dieser Moment mit meinem Vater war mir da sehr, sehr wichtig. Und ich muss sagen, seitdem war ich Fan. Ja, und dann eben im Nachhinein, wenn man überlegt, Thomas, du sagtest ja auch schon auf CD, damals war doch noch die Zeit der VCDs. Mhm. Dann hatte ich den Film dann auch irgendwie dann illegal auf VCD bekommen. Das waren dann irgendwie 4 oder 5 CDs, die du dir dann da angeguckt hast. Und ich glaube, bis heute habe ich den Film oder gerade den ersten, 30 bis 40 Mal gesehen. Also ich habe jetzt bei der Sichtung für den Podcast habe ich festgestellt, Christian, du bist ein Idiot, du kannst es wirklich mitsprechen, du hättest das nicht machen müssen.
Wobei, was ich ja bei mir interessant finde, ich versuche tatsächlich, die nicht so häufig zu gucken. Ich versuche das sehr selektiv zu sehen. Weil ich bei mir gemerkt habe, wenn ich etwas zu oft gucke, verliere ich auch irgendwann so, ja nicht die Lust, aber da geht ein bisschen pietätisch ausdrückend der Zauber verloren.
Ja, also ich muss bei mir dazu sagen, das war dann eben, als dann damals die Zeit der VCDs war, ne? Da habe ich die sehr, sehr häufig geguckt.
Was sind denn VCDs?
Ach, das war damals, du konntest dann die DVDs auf normale CD-Rohlinge, das war so ein Wiedergabeformat, VCD eben, unfassbar schlechte Qualität.
Ja.
Da hast du gerade mal eine Dreiviertelstunde oder nee, ich glaube so 70 Minuten hast du dann auf eine CD drauf bekommen. Und das war dann eine Zeit vor dem Streaming, Miriam. War das eben die Möglichkeit, sich Filme anzugucken, ohne sich die zu kaufen.
Früher. Wir hatten ja damals nichts.
Genau, wir hatten ja nichts. Aber einen CD-Brenner hatten wir.
Und ich glaube, dass ich den Film so häufig gesehen habe, liegt auch einfach daran, dass ich auch immer vor den Kinobesuchen nochmal die Reihe geguckt habe. Also es war klar, als dann die zwei Türme im Kino lief, dann musste einen Tag vorher Herr der Ringe die Gefährten geguckt werden. Und als Return of the King dann ins Kino kam, dann wurden eben beide vorab nochmal geguckt. Und jetzt versuche ich das eben so einmal im Jahr zu schauen. Also eben dann immer um die Weihnachtszeit rum.
Ja, also ich kann mich da wirklich nur anschließen, weil das muss irgendwie was Besonderes bleiben. Und dadurch, dass ich das immer zu Weihnachten gucke, habe ich Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Also das ganze Jahr ist ja immer irgendwie Trubel. Ich muss immer an irgendwas denken. Es gibt 20 Milliarden To-Dos, die so mitschwingen. Und deswegen mag ich die Endjahreszeit so, weil ich meine To-Do-Listen enden alle zum Jahresende. Und dann habe ich wirklich mal Raum und Lust und Zeit, mich in diese drei Filme hineinzuversetzen und einfach nur Spaß daran zu haben.
Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das ist auch wirklich einer der Filme, wo normalerweise das Handy ausgemacht wird, wenn er läuft, weil ich mich da voll und ganz drauf einlassen will. Und das ist eben nichts, was du so, ich sag mal, so nebenbei laufen lässt, ne?
Genau. Am besten auf dem Handy. Gut. Ich glaube, wir sind alle Fans. Das heißt, es wird heute ein Fanfest. Und ich glaube, das kommt auch nicht von ungefähr. Ich wage jetzt einfach mal in den Raum zu werfen, das ist ein Jahrhundertfilm. Beziehungsweise Jahrhundertfilme, die Reihe.
Ja, er hat ja auch mit dem Zauberlehrling mit der Blitznamme auf der Stirn dafür gesorgt, dass Fantasy wieder en vogue im Kino wurde. Mhm. Was ja dazu führte, dass jedes Studio jedes Fantasy-Ding irgendwie genommen hat und versucht hat, daraus ein Franchise zu machen. Mit meistens nicht besonders Erfolg.
Narnia.
Gründen.
Aber Miriam, Narnia ist so ein Stichwort. Netflix ist gerade in Vorbereitung eines ganz großen Franchises. Also da kommt noch was.
Das sind die doch immer.
Genau, also das spricht dir schon was Gutes an, weil es gibt ja ein Vor-Herr der Ringe und Nach-Herr der Ringe, nenne ich es jetzt mal. Weil ich glaube, dieses Franchise und die Filme, die haben etwas aufgerissen in der Popkultur, was nie wieder geschlossen werden kann. Wisst ihr, was ich meine?
Naja, sie haben halt einfach den in Anführungszeichen Vorteil, diese Trilogie, dass das noch weitest, also das ist einfach ein sehr guter Cocktail aus modernen Filme machen und altem Filme machen.
Genau.
Ich meine, die haben ja wirklich, also wirklich diese ganzen Rüstungen und die sind noch irgendwie per Hand gemacht, die ganzen Schwerter sind per Hand gemacht, die ganzen Orks, die da rumlaufen, das sind halt echte Masken, wo wirklich Leute davor saßen und jeden einzelnen geschminkt haben.
Hier beim Auenland, ganz kurz, die haben ein Jahr vorher angefangen zu pflanzen und wachsen zu lassen.
Ja.
Damit das Auenland aussieht, wie es aussieht.
Und das siehst du ja, Schüler vielleicht halt die Hobbit-Filme. Da ist ja halt wirklich so, dass halt, da ist selbst dieser Ober-Ork CGI gemacht, die Maske. Und das ist so der Unterschied. Also, ich finde tatsächlich, dass Herr der Ringe das sehr gut verbindet. Dieses Moderne mit dem Alten. Es ist so, als würde man Filme machen, wie sie es damals gemacht haben, in diesen Technicolor-Zeiten mit Kleopatra und Ben-Hur, halt mit der heutigen, ich nenne es mal Star Wars-Technik verbinden. Und das Schöne ist, bei den Herr-der-Ringe-Filmen, die wirken halt total haptisch. Das wirkt irgendwie greifbar, was da abgeht. Während du beim Hobbit zum Beispiel nur denkst, so, okay, ich sehe gerade eine Computerdemo.
Ja, genau. Nicht nur das, sondern auch halt in der Popkultur selbst. Ich glaube, dadurch, dass wir, also das, was wir heute haben in der Popkultur, Vielleicht auch so ein bisschen mit Marvel und Comics, aber auch Fantasy, The Witcher beispielsweise, dass wir das als Serie haben. Selbst, dass Amazon einfach mal 1 Milliarde ausgibt, um Herr der Ringe als Serie nochmal kommen zu lassen.
Und wir, die verkacken das.
Und wir, die verkacken das. Liegt halt einfach an dem Werk von Tolkien, aber natürlich auch einfach an der Regie von Peter Jackson und an diesen 3 Filmen, die einfach alles geändert haben seitdem. Ne? Dass Dinge möglich waren und sind, die vielleicht vorher undenkbar waren, weil sie auch einfach unpopulär waren oder vielleicht nicht so viel Geld gemacht hätten.
Ja. Da möchte ich einmal kurz einwerfen. Glaubt ihr wirklich, dass das so ist? Weil du hattest doch vorher auch schon große Franchises und ich meine, klar, die Art und Weise, wie die Filme gemacht worden sind, alleine mit der Haptik und viel Geld da rein investiert, aber du hattest doch vorher auch schon Franchises. Also
ja, der Unterschied ist halt wie folgt. Du hattest früher zum Beispiel die ersten Star Wars Filme, da wurde immer von Film zu Film gearbeitet. Mhm. Bei Herr der Ringe war es ja wirklich so, okay, wir machen jetzt hier 3 Filme und jeder dieser 3 Filme wird unglaublich kostspielig und groß und wenn nur einer davon nicht den erhofften Erfolg bringt, ja sorry, dann haben wir echt ein Problem.
Ja, zumal die haben die doch, glaube ich, auch parallel gedreht. Ne? Also ich glaube, die haben erst alles durchgedreht, bevor die überhaupt den ersten rausgebracht haben. Ne?
Genau, die hatten, glaube ich, beim 3. Teil hatten sie sehr viele Nachdrehs noch.
Genau, ja.
Aber ansonsten haben die wirklich das komplett durchgedreht, ja.
Und du hattest, also wie viele Blockbuster kennst du, die so viele Oscars abgegriffen haben?
Puh. Titanic vorher.
Ja.
Und dann, Titanic und Ben Hur und Herr der Ringe, die Gefährten sind die einzigen Filme, die 11 Oscars bekommen haben. Ja. Und das Besondere bei Herr der Ringe 3 ist ja, dass er auch wirklich alle Oscars bekommen hat, für die er nominiert war.
Richtig, genau.
Wobei ich sagen muss, damals bei der Gefährten war mir immer klar, der muss Oscars bekommen. Und zwar ganz, ganz viele. Und war dann doch sehr ernüchtert und enttäuscht, dass der große Oscar-Gewinner an dem Oscar-Abend A Beautiful Mind war.
Stimmt. Ja, ich glaube, gerade Herr der Ringe 3 hat die Oscars auch aus dem Moment gekriegt, wenn man die ganze, wenn man die ganze Reihe für sich betrachtet, ne? Also, dass die 2 Türme nur 2 Oscars bekommen hat, ist, nee, so jeder Technik-Oscar hätte da hingehen müssen.
Ja. Miriam, ich glaube, für dich ist das auch ganz spannend, weil du ja quasi dann just auch mit denen aufgewachsen bist und groß geworden bist. Ich glaube, heute so aus der Merchandise-Kultur ist ja auch Herr der Ringe gar nicht mehr wegzudenken eigentlich.
Ja, ich schiele hier zu meiner Herr der Ringe Mittelerde Kuscheldecke.
Oh, sowas hast du?
Ja, ja. Wir auch.
Oh. Warum hab ich das noch nicht? Thomas, wenn du mir ein Weihnachtsgeschenk machen möchtest, ne?
Hab verstanden, okay.
Ja, also ich hätte die Filme schon gerne im Kino erlebt, aber es ging halt alterstechnisch nicht. Aber dafür habe ich sie dann halt zu Hause gesehen und das war auch sehr schön, wobei ich sie gerne mal wirklich auch im Kino sehen würde, aber da gibt's ja alle paar Jahre mal so Aktionen, muss ich einfach mal die Augen offen halten.
Also wenn ich ein Gutes aus der Corona-Zeit mitnehme, kann ich sagen, als das Kino schon wieder auf hatte, vor dem 2. Lockdown und keine Filme ins Kino kamen, hat mein Stammkino tatsächlich jede Woche Herr der Ringe dann nochmal gezeigt.
So, jede Woche, okay.
Ja, also in der einen Woche lief dann die Gefährten, in der nächsten Woche lief dann die 2 Türme und die nächste Woche war dann wieder die Rückkehr des Königs. Und so hatte ich dann die Möglichkeit, alle nochmal im Kino zu sehen. Und ich glaube, das war dann meine 4. oder 5. Kinosichtung alleine.
Ja, ich weiß, es gab auch so Aktionen, wo alle 3 Filme hintereinander liefen und wenn du das durchgehalten hast, hast du auch ein T-Shirt bekommen.
Ja, ich war 12 Stunden im Kino und alles, was ich bekam, war dieses blöde T-Shirt.
Ich war eine lange Herr der Ringe Nacht, als der 3. Teil kam. Das weiß ich noch. Boah, ich habe kein T-Shirt bekommen. Das finde ich gerade ein bisschen.
nee, das war erst vor 4, 5 Jahren oder so. 3, 4 Jahren. Da war in irgendeinem Kino.
Ach so.
Das hatte mir mal ein Kumpel erzählt, ja.
Ich würde mal, bevor wir jetzt wirklich zum Film kommen, weil ich glaube, das ist ja davor auch alle jetzt warten drauf, mal so einen kleinen Exkurs nochmal machen, weil das Herr der Ringe überhaupt entstanden ist. Ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Wenn man sich mal alles im Detail anguckt, welche kleinen Dominosteine es gebraucht hat, damit Herr der Ringe entstanden ist, ne? Das ist, eigentlich ist das ein Lottogewinn, tatsächlich.
Was ich halt sehr interessant finde, dass zur Entstehung dieses Franchises oder dieses Filmfranchises zwei Personen wirklich sehr stark mitgeholfen haben, die unglaublich gemein und fies sind und widerwärtig. Die eine ist eine fiktive Figur und die andere ist leider sehr real, nämlich Freddy Krüger und Harvey Weinstein.
Ja.
Das ist halt
wirklich, Harvey Weinstein, ja, aber was hat Freddy Krüger damit zu tun?
Ja, folgende. Willst du das erklären oder soll ich?
Ich versuche es zu erklären. Und zwar ist ja der Film, also die Herr-der-Ringe-Trilogie von Warner und New Line Cinema. Und New Line Cinema war schon immer so ein etwas kleineres Studio. Und die waren halt ganz oft vom Bankrott. Und wer sie halt gerettet hat, war Freddy Krüger. Weil diese Freddy-Krüger-Filme waren von New Line Cinema. Die haben wenig gekostet, haben aber sehr viel eingespielt. Sodass New Line Cinema auch immer wieder gerne genannt wird, The House That Freddy Built. Da gibt es auch, glaube ich, eine Anspielung bei S Kapitel 2. Und ohne Freddy Krüger wäre halt New Line pleite gewesen und damit wäre auch ein großer Faktor weg, warum Herr der Ringe überhaupt so entstanden wurde, weil New Line sich sehr stark dafür eingesetzt hat, dass Peter Jackson halt seine Vision umsetzen konnte.
Genau, weil zuerst sollte das bei Miramax entstehen, also bei Miramax, und das ist ja dann auch später in den Disney Bereich geworden. Also Disney hat ja den Studio dann auch aufgekauft. Da waren ja auch die Weinsteins dann quasi involviert, ne? Deswegen mit dieser Schreckensgestalt. Und die haben ständig darauf gedrängt, dass es eigentlich nur ein oder maximal zwei Filme werden sollen. Am Ende sollte es tatsächlich nur ein Film sein. Also die haben darauf gedrängt, dass quasi alle drei Teile, die wir heute kennen, in einem Film erzählt werden sollte. Das wäre eine Katastrophe geworden, glaube ich. Und aber dadurch, dass auch der Tolkien in seinem Erbe quasi mit reingeschrieben hat, dass Disney nicht produzieren darf, war das dann quasi vom Tisch. Und dann kam New Line Cinema und hat gesagt so, ach komm, wir versuchen das einfach mal. Wir nehmen tatsächlich 500 Millionen Budget für alle drei Filme, übrigens echt krass eigentlich, in die Hand. Und produzieren tatsächlich drei Filme. Und es gab dann einen zweiten Drehbuchversion, nochmal mit Unterstützung dann. Und dann konnte tatsächlich endlich gedreht werden. Aber das ist nur ein Dominostein von vielen tatsächlich, weil die Effekte sind ja dann bei Weta Digital entstanden, Weta Digital.
Und die übrigens, wenn ich kurz reingrätschen darf, Peter Jackson vor kurzem für 1,5 Milliarden US-Dollar verkauft hat.
Ja. Und die haben Technologien entwickelt. Ihr erinnert euch vielleicht an diese markante Szene, wenn dann am Ende der Turm in sich zusammenfällt und explodiert. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich ein Tag vorher per neuer Technologie und Programmierung entstanden. Das gab es vorher nicht.
Was ich interessant fand, ist, dass sie für die Massenschlachten ein Programm entwickelt haben, das wirklich jeden einzelnen Soldaten so selbstständig animiert und ihm auch die Fähigkeit gibt, selbstständig zu entscheiden. Also laufe ich jetzt weg, gehe ich jetzt in den Zweikampf rein, solche Sachen. Und dass dieses Programm Massive dann, glaube ich, von Pixar war es, übernommen worden, abgeändert worden ist. Und sie haben es dann benutzt, um Haare zu animieren. Ja, das heißt, dass Sully von die Monster AG, so wie er jetzt aussieht, auch nur machbar war, weil Herr der Ringe dieses Massive-Programm gemacht hat.
Ja. Und gleichzeitig.
Das heißt, jedes Haar von Sully war ein ehemaliger Ritter.
Ohrkrieger, genau.
Und das ist auch wieder ein Dominostein. Und ein weiterer Dominostein ist, glaube ich, der Dreh selbst in Neuseeland. Weil unter anderem, es gibt so witzige Geschichten darüber. Sean Bean zum Beispiel hat immer noch Flugangst. Ja. Und ist immer zum Dreh dann hochgeklettert, wo die gedreht haben. Das hat fast einen halben Tag gedauert, bis er dann da war, war völlig durchgeschwitzt und dann konnten sie ihn erst einkleiden und dass er gedreht hat. Und aber auch so viele Geschichten von wegen, dass Viggo Mortensen in Drehpausen dann seine Angel genommen hat und erstmal an See ein bisschen geangelt hat beispielsweise. Also wenn ihr mal Zeit habt, das Bonusmaterial mal durchzuschauen oder auch auf YouTube findet ihr ganz viele Sachen, macht das mal. Also diese Entstehungsgeschichte dieser drei Filme ist einfach selbst an sich schon unglaublich faszinierend und spannend.
Und was auch wichtig ist, dass durch Herr der Ringe Neuseeland als Filmland ja unglaublich lukrativ wurde. Also es gibt ja so viele Filme mittlerweile, die dort gedreht wurden, auf diesem kleinen Land, dass es ja sogar so weit ist, dass sie ein extra Filmministerium irgendwie aufgemacht haben. Es ist ja mittlerweile eine ihrer Haupteinnahmequellen, dieses kleine Land.
Ne, du kannst ja auch immer noch die ganzen Touren da machen. Ja. Und
ich würde mal behaupten, ohne Herr der Ringe und Taika Waititi würde auch kaum jemand Neuseeland kennen. Es tut mir leid.
Also das muss man auch mal sagen, mal abgesehen von der Fantastik, aber diese Bildpanoramen sind ja der Wahnsinn. Ja. Ich meine, klar, da ist Color Grading mit im Spiel. Das ist übrigens auch der erste große Blockbuster, glaube ich, der Color Grading benutzt hat. Übrigens, der erste Film, der richtig im Color Grading war, Oh Brother, Where Art Thou, von den Coen-Brüdern. Und das war schon gigantisch. Also ganz ehrlich, wenn die da über diese Berge klimpern oder klettern und dann hörst du dazu Howard Shores Score, das ist der Wahnsinn.
Hör auf, jetzt schon wieder Gänsehaut. Also, schön.
Soll ich euch mal neidisch machen?
Nein.
Du warst schon mal in Neuseeland.
Nein, wir haben die Filmmusik in der Schule durchgenommen in meinem letzten Schuljahr. Und da habe ich dann noch meine mündliche Abiturprüfung von Musik. Da musste ich dann Gollums Song aus dem zweiten Teil interpretieren. Das war schon ziemlich krass. Also unsere Musiklehrer waren, also wir haben dann auch teilweise Filmausschnitte im Unterricht geschaut und dann die einzelnen Themen diskutiert und analysiert. Und das ist auch so krass, wie viel Gedankenschmalz da auch in die Musik reingeflossen ist, in die einzelnen Themen und wie die dann auch schneller werden, langsamer werden. Und wenn man da genau drauf achtet, wenn man den Film anschaut, dann kann man schon sehr viel, das ist sehr viel Foreshadowing. Also wenn man dann was hört und man weiß, okay, gleich passiert das und das, weil die Musik hat sich mit den Themen so und so geändert. Das ist mega spannend.
Ich glaube, die Musik ist ja...
Warum hatte ich keine coolen Lehrer? Jetzt mal ganz ehrlich.
Was ich noch weiß...
Du musst mir Bachs 8. Sinfonie oder sowas anhören und ich hätte lieber Howard Shore gehört, wenn ich ehrlich bin.
Was ich noch weiß, die Cinema, dieses deutsche Filmkritikmagazin, hat dem Film wirklich die Bestnote gegeben, hat aber im Fazit geschrieben, der Film ist perfekt, nur der Soundtrack nervt. Und da habe ich auch gedacht so, was? Ich meine, ich bin ja auch kein Soundtrack-Guy. Ja? Die meisten Soundtracks, die fallen mir gar nicht auf, aber bei Herr der Ringe ist das so präsent, so grandios.
Den kannst du dir heute immer noch rauf und runter anhören, der ist wirklich grandios.
Ja, wirklich. Ich, gestern auf der Heimfahrt von Köln nach Hause lief auch wieder Gollum-Song von Emiliana Torini auf meinen Ohren. Übrigens, wie ich finde, auch der beste Herr der Ringe-Song, aber leider auch der, der immer so ein bisschen vergessen wird, leider.
Das stimmt.
Und den habe ich gar nicht gerade so im Kopf, wenn ich ehrlich bin.
Siehst du?
Ich glaube, wenn er angestimmt wird, dann sofort.
Ja, also es ist nicht Gollums Song mit frischer Fisch kommt auf den Tisch.
Ach Mann, das hätte ich mir doch gerne in die Spotify-Liste reingehauen.
Ich nenne ja Kartoffeln auch nicht mehr Kartoffeln, sondern nur noch Töften, muss ich gestehen. Gut, dann lasst uns doch mal zum Film selbst kommen. Extended oder nicht extended? Ich muss es einfach fragen.
Ich kann nichts zu nicht extended sagen.
Okay, wir besprechen die Extended Edition. Tatsächlich gucke ich auch seit Jahren nichts anderes mehr.
Ja, aber gut, Herr der Ringe hat es ja auch geschafft, eine Extended-Fassung zu machen, die ja tatsächlich auch in allen Belangen besser ist.
Ja, definitiv.
Also da, es gibt ja viele Director's Cuts von anderen Filmen, wo man sagt so, ja, okay, brauche ich eventuell nicht.
Der VW Vendetta
mal gesehen
zum Beispiel.
Zu haben.
Den,
wie bitte?
Der VW Vendetta Cut zum Beispiel, der Extended. Der macht den Film langsamer beispielsweise und macht ihn für mich auch schlechter tatsächlich. Aber hier bei Herr der Ringe...
Ich hab's zum Beispiel bei Terminator 2. Da mag ich den die Extended-Fassung gar nicht.
Mhm. Da mag ich die tatsächlich ein bisschen lieber als die Kinofassung. Aber gut, bei Herr der Ringe ist es bei mir tatsächlich so, dass ich für beides nur Liebe empfinde. Aber ich habe halt die Extended nie im Kino sehen können. Ich habe halt immer nur die Kinofassung gesehen. Und ja, gerade beim dritten Teil ist es schon sehr deutlich, dass da eine Extended wirklich ordentlich mehr drauf gebuttert worden ist. Ich finde, beim ersten Teil kann man auch die Kinofassung gucken, will ich ehrlich sein. Aber natürlich, wenn es ein Paradebeispiel gibt für gute Extended-Fassungen, dann ist es Herr der Ringe, ganz klar. Es war ja auch das Problem, dass danach irgendwie jeder Film eine Extended-Fassung bekommen hat, wo sie einfach irgendwelche 3-4 Improvisationsszenen noch reingenommen haben, gerade bei Komödien oder so, wo man sich gefragt hat, was soll das? Jetzt ist der Film halt 10 Minuten länger, aber das macht ihn nicht besser. Ich kann auch verstehen, warum sie ihn halt teilweise so gekürzt haben für die Kinofassung, weil sie wussten halt nicht, ist der Hype groß genug, dass Leute sich 3,5 Stunden ins Kino setzen? Mhm. Mit Werbung und allem pro 4 Stunden. Deswegen konnte ich es verstehen. Aber mein Herz steckt für beide Fassungen. Für die Kinofassung halt einfach einen Ticken mehr, weil die habe ich halt damals im Kino alle gesehen.
Mehrfach. Ich kann mich witzigerweise gar nicht mehr an die Kinofassung erinnern. Und hatte jetzt auch überlegt bei der, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich habe mir den Film jetzt vor der Podcastaufnahme nochmal angeguckt, um das alles nochmal aufzufrischen, was dumm ist, weil ich ihn auswendig kenne, aber Und dann hatte mir dann die 4K Blu-ray auch vorgeschlagen, so, ah, willst du nicht die Kinofassung gucken? Aber das ist für mich irgendwie gar nicht mehr im Bereich des Möglichen, weil ich mich an die Kinofassung so gut wie nicht mehr erinnern kann.
Ich könnte das auch gar nicht, weil dann einfach viele Sachen fehlen und ich dann immer das Gefühl hätte so, hä? Da fehlt doch gerade was. Wo ist das hin? Deswegen macht das aber auch gar keinen Sinn.
Aber ich muss halt wirklich sagen, das ist im ersten Teil nicht so schlimm.
Also, aber gerade am Anfang, gerade in der Anfangserklärzeit, also was da alles so gezeigt wird, fehlt da schon ein, zwei Sachen.
Ja, aber ich finde, es ist doch nicht so wild. Also, und wenn ich an die Extended-Fassung des ersten Teils denke, denke ich vor allem an die Szene, wo Gimli mit Tränen im Augen davon schwärmt, dass ihm Galadriel was von, also so eine Haarsträhne geschenkt hat.
Drei. So. Es sind drei Haarsträhne. Genau, drei. Ja. Sie gab mir drei. Ach. Aber es ist ja auch so, gerade bei den Filmen, du musst ja Zeit mitbringen. So, den Film, den guckst du ja nicht mal eben weg. So, das ist ja jetzt kein 90-Minuten-Ding, wo du sagst, den gucke ich mal eben schnell. Das heißt für mich, ob ich jetzt 3 Stunden oder 3,5 Stunden davor sitze, macht am Ende des Tages ja den Kohl auch nicht mehr fett. Und also, ich glaube, ich werde mir irgendwann die Kinofassung nochmal angucken, aber ich bin riesiger Fan der Extended-Fassung.
Okay, dann bevor wir richtig einsteigen, jetzt erzähle ich das aber schon seit einer halben Stunde, vielleicht einmal mal ganz kurz, warum der Film denn für uns, und so habe ich das jetzt auch verstanden bisher, so großartig ist. Jetzt könnt ihr quasi einfach mal alles rausschmeißen, wo ihr sagt, deswegen ist der Film entweder fast perfekt oder sogar perfekt.
Naja, also, ich meine, du musst dir das nur angucken, ne?
Noch nicht mal gerade schon mal den Vergleich. Dir anhören. Ja. Ich saß damals im Kino, es wird dunkel und du hörst halt Kate Blanchetts Stimme und dann ist sofort so, okay, Film, ich liebe dich. Ich weiß nicht, warum ich liebe dich.
Ich meine, da ist wirklich alles zusammengekommen, was gepasst hat, ne? Die Bilder sind absolut episch. Selbst wenn jetzt keine Action-Szene oder sowas herrscht, du wirst von den Bildern so geflasht, dass du einfach, du hast lange nicht mehr sowas Schönes gesehen. Und danach hast du wahrscheinlich nie wieder sowas Schönes gesehen, weil eben sehr, sehr viel jetzt durch CGI dann da auch kaputt gemacht wird, ne? Und also, da kann man ja immer den schönen Vergleich zu den Hobbit-Filmen ziehen. Diese Haptik, die du hast, diese Bildsprache, dieses, du glaubst, du bist dabei. Das ist einfach für mich so genial, dass ich mich jedes Mal da drin wieder verliere. Also es kommt der Eröffnungsprolog und ich bin drin. Ich bin dann in Mittelerde. Das ist einfach das Schöne.
Und bei mir ist es halt so, ich finde, dass man der Herr-der-Ringe-Trilogie zu jeder Sekunde anmerkt, das ist kein Produkt, das hauptsächlich deswegen entstanden ist, weil da jemand einen Reibach machen wollte. Das ist ein Leidenschaftsprojekt.
Genau.
Und durch. Und das merkst du, finde ich.
Also der Film ist tatsächlich auch einfach dadurch so entstanden, wie er ist, durch viel, viel Leidenschaft. Ich kann das nur noch mal unterstreichen, weil du erfindest
Leiden.
Und Leiden. Leiden und Leidenschaft, weil du erfindest nicht einfach mal ein Programm für einen Film so nebenbei in einem normalen Blockbuster, weil gerade irgendwas fehlt oder so. Sondern das machst du ja mit massiv Überstunden, weil du das Gefühl hast, du arbeitest an was Großen, dass Peter Jackson da eine Vision hatte. Und ich finde, diese Vision in dieser Reihe ist überall an jeder Ecke spürbar. Aber auch abseits von dem Visuellen und von dem Sound. Ich meine, wir haben 9 Gefährten, die wir dort bekommen, aber auch abseits etliche Charaktere. Und du hast am Ende des Films wirklich mit allen auch irgendwie mitgefiebert, mitgelitten, hattest ein Gefühl für diese Gruppe und für diese Figuren und für diese Welt und für diese Geschichte, das einmalig ist und dann nicht wieder reproduziert werden konnte in Hobbit.
Das ist witzig, dass du das erzählst, weil das wäre mein nächster Punkt gewesen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theatralisch, aber ich habe das Gefühl, du machst Herr der Ringe an, gerade jetzt die Gefährten, und du bist so schnell mit den Personen, die dort sind, connected, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist mit Freunden unterwegs. Und das ist eben das, was wenig Filme im Nachhinein geschafft haben. Und beim Hobbit zum Beispiel, ich kann mich an die Zwerge gar nicht mehr erinnern von den Namen her. Die haben für mich keine... Die sind für mich nicht da. Das ist so, ja, okay.
Leun oder so. Der andere sah aus wie ein normaler Mensch und der andere sah aus wie ein normaler Mensch mit ein bisschen Zwergen-DNA. Das habe ich mir behalten.
Und hier hast du einfach auch das Writing des ganzen Filmes ist so schön, dass du direkt drin bist. du connectest mit den Leuten, das ist, die sind dir sympathisch, die werden gut dargestellt, du bekommst genauso viel Hintergrund, wie du Minimum benötigst, wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr, um einfach mit den Personen auch, ja, zu leiden, dich zu freuen und. Also, das schaffen wirklich wenig Filme, die so einen großen Cast haben.
Wisst ihr, es sind nicht 9 Gefährten, sondern es sind 10, weil man immer selbst dabei ist.
Oh, das stimmt, ja.
Okay, diesen Satz finde ich so unglaublich schön. Miriam, ich klau dir den.
Ja, den kannst du dir gerne tätowieren. Ja, ja, aber ich finde, wir sollten auch noch mal Tolkien ein ganz, ganz großes Lob aussprechen. Also ich habe so viel Ehrfurcht vor diesem Mann und was alles in seinem Kopf war, was er auf Papier gebracht hat. Es war ja nicht nur, dass es nur diese Herr-der-Ringe-Saga war, sondern er hat ja auch davor Jahrtausende geplottet. Also es ist, du kannst dir irgendein Jahr aussuchen, was da war, und normalerweise findest du was auf Wikipedia von Tolkien da, was in diesem Jahr passiert ist, weil er einfach so viel geplottet hat, so viel in sich stimmig, so viele Sprachen erfunden hat, so viele, also das ist der Wahnsinn, also dass das alles in einen Kopf gepasst hat, das ist wirklich, ach, ja.
Darf ich euch mal fragen, habt ihr die Bücher gelesen und wie steht ihr zu denen?
Also ich habe hier eine wunderschöne Ausgabe stehen und ich habe auch angefangen, sie zu lesen, aber ich muss wirklich sagen, dass ich nicht so warm werde mit Tolkiens Schreibstil, also er ist mir teilweise zu schnell und zu langsam gleichzeitig. Also da hast du irgendwie 3 Seiten über das Frühstück und dann 2 Seiten, wie sie irgendwie 7 Tage oder so ein Absatz, wie sie 2 Tage reisen oder 2 Wochen. Also es ist sehr langsam und dann wieder sehr schnell und irgendwie, aber irgendwann werde ich das mal komplett lesen. Ja.
Also mich hat der Schreibstil so ein bisschen an Stephen King erinnert.
Hey, nichts Böses gegen Stephen King hier an der Stelle.
Ja, sorry, also ich habe ja nichts gegen den Mann, aber der schreibt halt auch meistens so, dass ich da nicht reinkomme. So, da wird halt jedes Äderchen von jedem Blatt irgendwie einzeln beschrieben und das macht Tolkien halt auch sehr gerne. Es hat mich halt schon den Bann gezogen, weil ich halt wissen wollte, wie es weitergeht, weil die Gefährten endet ja wirklich mit einem Cliffhanger, der wirklich fies ist, wenn man das Buch nicht kennt. Und der Arsch von Tolkien hat das halt so gemacht, ich wollte halt unbedingt wissen, wie es halt mit Sam und Frodo weitergeht. Aber im zweiten Buch von Tolkien, das ist ja auch nochmal zweigeteilt. Das heißt, die erste Hälfte ist wirklich nur Aragorn und seine Kumpels und erst dann kommt Sam und Gollum und Frodo. Das weiß ich noch. Da war ich auch so, boah Leute, warum geht's denn hier endlich mit Frodo weiter? Ja.
Ich kenne sie mittlerweile vor allen Dingen als Hörspiel.
Das zählt nicht, das ist faul.
Ja, es tut mir leid. Also meine Frau hat die Bücher hier und ist auch von den Büchern halt tatsächlich ein großer Fan. Und dadurch habe ich die erst richtig so kennengelernt, in dem Fall halt als Hörbuch. Und sie findet das immer schade, und ich werfe das jetzt einfach mal ein, dass zum Beispiel so Charaktere wie Tom Bombadil, die in dem Buch ja ganz groß mit dabei sind, im Film nicht dabei sind. Wo ich aber immer sage, irgendwann wird es halt auch too much. Und ich finde die Änderungen und Streichungen gegenüber der Buchvorlage, zumal das ja beim Film eh keine Rolle spielt, welche Vorlage es gibt, sind halt passend. Ne? Sie sind halt passend angesetzt. So.
Also ich hatte auch Diskussionen mit Leuten, die halt gesagt haben, so wie Arwen dargestellt wird im Film, das ist halt nicht mehr vertragbar, weil es halt ganz anders ist wie in einem Roman. Aber ganz ehrlich, es ist halt eine Verfilmung. Genau. Ja? Das heißt, es ist ja kein Abhausen, keine Kopie. Es ist einfach eine künstlerische Version eines Romans. Und da ist Herr der Ringe wirklich unglaublich gut. Ich meine, der erste Teil ist ja noch relativ nah dran. Ich glaube, im zweiten und dritten haben sich schon ein paar andere noch mehr rausgenommen. Aber mich hat das nie gestört.
Er hat natürlich an den richtigen Schrauben gedreht, ne? Also, was mich gewundert hatte, war, ich hatte die Bücher dann angefangen zu lesen, nachdem ich die Gefährten gesehen habe, weil ich nicht nur wissen wollte, wie es weitergeht, sondern es hatte mich dann direkt in den Bann gezogen. Ich bin ehrlich, ich mag die Bücher nicht so gerne, weil, und das hat Miriam eigentlich ganz schön gesagt, er ist mal zu schnell und mal zu langsam. Also, wenn ich überlege, dass die Schlacht um Helms Klamm in den Büchern, glaube ich, gerade mal 4 Seiten beinhaltet, wenn überhaupt. Und dann sitze ich im zweiten Teil im Kino und sehe die größte Schlacht der Filmgeschichte. das war ja nicht mal annähernd aus dem Buch zu entnehmen. Auf der anderen Seite bekomme ich im Buch eben einen Baum beschrieben. Dieser Ast, das ist das Zeichen für Horum. Das ist Harads Sohn, der wiederum vom mit ja, komm, Scholle, mach weiter. Und dann blätterst du 3 Seiten weiter. Und dann, Und dieser Ast ist Kyru. Oh, komm! Und ich bin nicht so der Riesenfan von den Büchern. Ich glaube, das ist nicht unbedingt, ich glaube, das ist der Zeit geschuldet. Ich glaube, die, wenn du das heute schreiben würdest, wäre es etwas anders. Womit ich die Bücher nicht schlecht machen will, aber mich ziehen sie nicht wirklich in den Bann, muss ich zugeben. Ich rechne ihm hoch an, was er da geschaffen hat, welche Welt er erschaffen hat und eben auch, was Miriam sagte, dass der ganze Background, der dahinter steckt und die Gedanken, die er sich da gemacht hat, das ist erstaunlich, aber ich bleib dann da doch lieber bei den Filmen, muss ich zugeben.
Gut, dann kommen wir nochmal zum Film.
Das vierte Mal jetzt schon im Übrigen.
Ja, genau, das vierte Mal jetzt schon. Jetzt haben wir es endlich geschafft, nach 45 Minuten. Yeah, es tut mir leid. Ihr kennt es schon von Harry Potter, falls ihr die gehört habt. Wir gehen jetzt einfach mal Reihe rum und schwelgen in Erinnerung und Nostalgie. Und mag da mal jemand anfangen von euch dreien? Vielleicht mit der Intro und Vorgeschichte, die Reise des Ringes, was da so passiert.
Ja, da war ein Ring, der dachte sich so, oh, boah, voll krass, mal Urlaub machen, ne, schön mal verreisen. Und packte sein Köfferchen und dachte sich dann, hey, guck mal da, was ist das denn für ein cooler Dude? Das war halt der Gollum, ne?
Oh, wenn du das so erklärst, muss ich sofort an Lord of the Weed denken.
Ich wollte gerade eben sagen, ich habe noch nie jemanden gefunden, der das so schlecht erklärt hat.
Ey, ganz ehrlich, Lord of the Weed, das war das erste Mal, dass ich überhaupt wusste, dass es Wacken existiert.
Wacken? Wacken ist vorbei, nicht Spaß. Ja, ja, oh, großartig, ja.
Nein, also, ich frage mich gerade, hätte man die ganze Geschichte nicht am Anfang des Podcasts erklären sollen? Ich meine, oder
gehört doch hier
jemand zu, der, okay. Also, was passiert? Es gibt diesen bösen Typen Sauron, der die Menschen, die Zwerge und die Elfen halt reingelegt hat mit so Zauberringen, die er vergeben hat, aber hat auch einen Meisterring gezimmert und den besitzt er. Das heißt, er ist jetzt so der Babbo. Ja? Und
du, ich fange gerade an, dich zu hassen.
Ja, und dann gibt's halt voll den Krieg, ja, weil Krieg ist halt so voll cool und so. Und bei den Menschen kämpft halt unter anderem Isildur. Ich glaube, es ist König oder Prinz oder
Prinz.
Das ist noch Prinz. Genau. Und es scheint so, als ob Isildur keine Schnitte hat gegen Sauron, aber weil auch ein zerbrochenes Schwert eine scharfe Schneide hat, trennt er ihm die Hand ab und damit den Ring und nimmt den Ring an sich und damit ist Sauron besiegt. Jetzt ist es aber so, dass Sauron, ich nenne es mal seine Seele, halt in diesem Ring ist. Und dieser Ring, je länger man ihn trägt und je machthungrig man eh von Natur aus ist, desto einfacher kann er einen ja in Besitz nehmen. Und deswegen schickt der Ring Isildur, kann man sagen, in den Tod. Und Problem ist aber, dass der Ring halt gerne wieder nach Mordor möchte, um halt wieder Sauron wiederzubeleben oder so. Ich merke gerade, wo, ich weiß nicht, dieses kalte Gefühl im Nacken. Kühne, bist du das?
Ich bin gerade ins Auto gestiegen, fahre nach Köln. Okay. Und knall dir gleich eine.
Ja, auf jeden Fall, der Ring kommt zu Gollum, da bleibt er dann ein paar hundert Jahre und vergiftet dessen Verstand. Und dann denkt der Ring halt so, boah, ja, war eine schöne Zeit, aber man muss halt gehen, wenn es am schönsten ist. Und haut ab und kommt zu Bilbo, einem Hobbit. Hobbit sind klein, haben haarige Füße, also so ein bisschen wie der Christian, halt eben nur mit 30 Zentimeter weniger.
Um das mal aufzugreifen und vielleicht ein bisschen die Wogen zu glätten. Ich finde, der Film fängt schon recht perfekt an. Ne?
Ja,
also du musst ja erstmal in diese Welt reinkommen und brauchst auch erstmal so ein Setting. Was passiert? Welche Regeln gelten vielleicht hier in dieser Welt? Und ich finde, in den ersten Minuten macht das der Film richtig, richtig gut. Per Off-Stimme, hattest du ja schon gesagt, Stu, aber halt auch mit den Bildern, die da präsentiert wird. Da gibt's ja schon grandiose Szenen, beispielsweise von der Schlacht, ne, wo auch Elrond ja dabei ist, der alte Sack. Und, also der ist ja wirklich alt, über 3000 Jahre, glaube ich. Gleichzeitig
aber man sieht es ihm nicht an.
Hat sich gut gehalten,
auf jeden Fall.
Ne, gleichzeitig wie der Ring, was der Ring ist, was der Ring bedeutet, was für Macht der Ring hat und wie der auch korrumpieren kann. Und wir sehen Gollum schon mal, zumindest im Halbschatten. Und dann Hobbit. Und die Hobbits kriegen wir dann auch noch mal richtig gut erklärt, tatsächlich. Aber ich finde, diese ersten Minuten machen es mir sehr, sehr einfach und sehr schön, in diese Welt einzusteigen.
Ja, definitiv. Also du bist einfach direkt drin, ne? Wie du schon am Anfang sagte, du hörst eben die Stimme von Galadriel und bist direkt drin. Es ist alles kompakt, es ist alles so erklärt, dass ich verstehe, wie diese Welt funktioniert. Und eben besonders in der Extended-Fassung, die ja gerade, was das Thema Hobbits angeht, um einiges länger ist, weiß ich direkt, mit was für Figuren ich da, das da zu tun habe. Und das ist ein unglaublich guter Einstieg für so eine epische Geschichte. Und vielleicht, da werden wir wahrscheinlich dann im zweiten Podcast drauf eingehen. Im zweiten Teil hatte ich das da ein bisschen, fand ich es ein bisschen schwerer. Da war der Einstieg des Ganzen nicht ganz so optimal wie jetzt im ersten Teil, finde ich.
Okay. Miriam, magst du mal weitermachen, was wir dann von den Hobbits zu sehen bekommen?
Ja, also wir bekommen erstmal das coolste Dorf im Auenland zu sehen. Also allein die Form von den Hütten, nicht Hütten, sondern die sind ja eher so in die Hügel reingearbeitet, diese
Hobbit-Höhlen.
Hobbit-Höhlen, genau. Aber die sehen schon, also die haben so eine schöne Tür und alles ist so grün und alles ist so schön. Und man denkt sich so, okay, nach dieser Vorgeschichte kann man jetzt erstmal kurz atmen. Also es ist dann so, okay, hier ist alles so schön, kleine Kinder rennen rum und wir bekommen unseren Hauptcharakter vorgestellt, nämlich Frodo. Und Frodo hat einen Onkel, nämlich Bilbo. Und Bilbo ist schon ziemlich alt. Und der feiert zu seinem 111. Geburtstag, also das ist ja so ein Schnapszahlengeburtstag.
Ja, 111. Geburtstag, wie er immer sagt.
Genau.
111. Geburtstag. Und ja, den möchte er feiern und auch in ganz großer Manier. Und dann lernen wir auch noch Pippin und Merin kennen, die so ein bisschen Schabernack treiben. Und dann ist schon die Geburtstagsfeier, oder habe ich jetzt schon was vergessen?
Du hast was vergessen, tatsächlich, ja. Also ich habe ja gerade schon gesagt, Bilbo erklärt uns ja die Welt der Hobbits. Das finde ich ja eh immer schön, ne, wenn dann gesagt wird, ja, die lieben halt das Grüne, aber auch Bier und Essen, ne, wie die Hobbits halt sind. Und du hast Gandalf vergessen.
Oh, stimmt. Wie kann ich Gandalf vergessen? Ja, wir lernen Gandalf den Grauen kennen. Ein Zauberer. Ein Hexer, Zauberer. Und mit dem ist Frodo so befreundet.
Ja. Ich fand immer schon.
Ich liebe diese Szene, wenn er da auftaucht, ja, und die sich so ein bisschen foppen.
Ja, genau.
Großartig.
Dieser, ja, Kontrast ist auch so schön, ne?
Ja, also ich finde, das hat alles so eine schöne Leichtigkeit im Gegensatz zum Intro. Das finde ich ziemlich gut gemacht.
Ja, es gibt ja auch Feuerwerk dann. Also zumindest erstmal ein kleines Feuerwerk, aber nachher dann auch ein großes Feuerwerk.
Also, True Story, ich saß damals mit meiner Mutter im Kino und ich merkte halt wirklich bei dieser ganzen Szenerie da das erste Mal im Bruchtal oder Auenland, wie sie wirklich so, weil meine Mutter ist halt so ein Gartentyp, ne? Die war vollkommen nur weg. Die war so, oh mein Gott, ist das schön aus.
Ja, ja.
Das war ja.
Ja, großartig. Was dieser Einstieg abseits von der Erholung quasi und auch von diesem schönen Setting ja auch wunderbar macht, ist diese drohende Gefahr oder dass du das Gefühl hast, es beginnt jetzt etwas, ne? Weil du siehst ja Bilbo auch des Öfteren auf seinen Ring gucken und anfassen und suchen und so. Und gleichzeitig sagt Gandalf ja, hast du alles vorbereitet und so, also wir wissen ja schon, dass was passiert und wenn dann die Geburtstagsparty dann kommt und er seine Rede hält, halb betrunken, großartig übrigens, mit den Füßelsen. Güne, du hast ihn gerade erst geguckt.
Füßelsens. Also er sagt Füßelsens, aber dann ruft dann der eine, es heißt Füßelsens.
Ja, genau, also großartig.
Das klingt übrigens gerade, als wäre ich betrunken, weil Füßelsens lässt sich wirklich nicht leicht sagen. Das ist
ne, gleichzeitig haben wir noch diese Rakete, die dann gestartet wird mit dem Drachen. Also
und der brennende Kuchen. Ist euch der brennende Kuchen aufgefallen?
Nee, der ist mir nicht aufgefallen.
Die wollten das...
Ja, das Miriam? Hat...
Ja, von der Geschichte habe ich erst gestern gehört, das wusste ich nämlich auch nicht. Hat einfach ein Kuchen angefangen zu brennen, aber die Rede von Bilbo war so gut und da haben sie dann einfach ja die Aufnahme genommen und da brennt der Kuchen.
Ja. Okay, ja. Dann muss ich das nächste Mal drauf achten, das habe ich noch nicht gesehen.
Also die hatten, der Kuchen brennt tatsächlich, die Kerzen haben Feuer gefangen. Und der Kuchen brennt, während Bilbo dann eben seinen Monolog abhält, dass er jetzt in Zukunft oder bald das Auenland verlassen wird. Und das haben die aber drin gelassen, weil diese Aufnahme so unglaublich gut war. Und tatsächlich fällt den meisten bei der Sichtung das überhaupt gar nicht auf, dass da überhaupt irgendwas passiert ist. Weil man eben, und da merkt man diese kleine Nuance eben, du bist so an den Schauspieler gefestigt und an die Dialoge gefestigt, dass dir diese Nebensächlichkeiten so gut wie nicht auffallen.
Bilbo kann einen Zaubertrick. Er verschwindet. Und das ist das erste Mal, dass wir dann auch den Ring in Aktion sehen. Also wir bekommen eigentlich relativ früh ganz, ganz viele Infos über diesen Ring. Das mochte ich immer. Und er haut dann...
Die hast du doch schon im Intro.
Ja, ja, aber... Ne, dass er dann halt auch unsichtbar machen kann und so. Ne, das ist halt...
Aber alles. Das hast du doch auch schon im Intro.
Aber nicht so richtig,
fand ich. Nicht so richtig, genau.
Nee.
Jetzt hast du mich voll rausgebracht, Mann. Na, auf jeden Fall ist Bilbo halt dann tatsächlich dann fertig mit allem. Er hat alles abgeschlossen. Er übergibt Frodo auch das Haus und allen drum und dran und haut ja dann ab. Das finde ich auch nochmal ein krasser Unterschied zu den Büchern. Schlag mich, wenn ich es jetzt falsch sage, aber eigentlich vergehen da ja wirklich viele Jahre, bis dann tatsächlich selbst Frodo dann auf seine Reise geht, nachdem Bilbo dann das Auenland verlassen hat. Das fand ich immer ganz gut, dass sie das hier anders gemacht haben.
Aber man muss ja auch sagen, für die bedeutet ja ein Jahr nicht so viel.
Ja, aber es wäre auch ein Bruch gewesen, wenn jetzt nochmal gesagt worden ist, so ja 40 Jahre später.
Ne? Also wobei ich zugeben muss, was jetzt kommt, finde ich ein bisschen zu schnell abgehakt.
Da war mir
kurzzeitig nicht ganz klar, was bedeutet das jetzt alles. Also Bilbo verschwindet ja, hinterlässt Frodo alles. Und als dann Gandalf den Ring dann eben Frodo er übergibt den dann Frodo und sagt, er soll drauf aufpassen und so. Und dann reitet er ja los, um ein paar Sachen zu klären. Und er ist sehr, sehr schnell in Minas Tirith. Er ist dann auf einmal sehr, sehr schnell bei Saruman. Und ich hatte in dem Fall, hatte ich keine Ahnung, was das für Entfernungen sind.
Und leider braucht es dann eben
bis, ja, es brauchte dann eben bis Teil 3, bis mir klar geworden ist, okay, bis nach Minas Tirith reitest du nicht mal eben hin. Ne? Und da finde ich, weil da dann auch der Umschwung ist, dann sind die ja in der Kneipe, also Frodo mit Merry und Pippin und Sam. Und da hatte ich immer so das Gefühl, es hätte jetzt auch sein können, dass Gandalf nur eine Woche weg ist, bevor er eben wieder auftaucht und Frodo dann sagt, pass auf, du musst den Ring ins Feuer schmeißen. Und da finde ich, da hätte vielleicht ein kleiner Satz gereicht. So, ach, Bilbo ist jetzt schon 2 Jahre weg oder sowas. Aber da hat's mir, da finde ich es ein bisschen schwierig, den Zeiten zu folgen. Wie weit
Gandalf schwingt sich aufs Pferd und macht das GPS an.
Genau. Außerdem, ein Zauberer kommt nie zu spät oder zu früh. Er kommt immer genau dann, wenn er es beabsichtigt. Ja, aber das ist tatsächlich relativ schnell abgehandelt. Aber ich finde, das passt noch irgendwie, ne? Weil wir gerade noch am Anfang dieser ganzen Geschichte sind. Und
du, das ist Meckern auf hohem Niveau.
Ja, auf jeden Fall, ne? Genau, und auf jeden Fall wird dann stellt Gandalf fest, dass der Ring, der einst verschollen war und lange gesucht wurde, die ganze Zeit vor seiner Nase war. Und nach den Hobbit-Filmen denke ich mir die ganze Zeit, Alter, bist du eigentlich blind auf den Augen? Egal. Und genau, und gleichzeitig haben wir aber dann den Blick nach Mordor, was wieder erstarkt ist und mit Orks gefüllt. Und wir haben dort Gollum, der gefoltert wird und gleichzeitig verrät, wo der Ring vermutlich sein wird, und zwar im Auenland.
Oh, das war auch so eine ganz krasse Szene, die ich als Kind noch, also das war echt gruselig, wie man sieht es ja gar nicht, wie er genau gefoltert wird, sondern man hört es ja nur. Und das war, Gänsehaut als Kind, das war echt ein bisschen gruselig.
Und ab dann wird es ja richtig dramatisch und schnell, ehrlich gesagt. Also, was heißt schnell, aber so ein bisschen, also spannend das erste Mal. Ne? Weil dann irgendwie, Frodo muss sich beeilen, Sam hört zu, soll ihn begleiten. Und gleichzeitig macht sich Gandalf wieder auf den Weg und sagt halt, dass sie ihn, was weiß ich wann, in der Stadt Bree treffen werden. Und er will nochmal zu Saruman. Und dann macht sich Frodo tatsächlich das erste Mal auf den Weg, um das Auenland zu verlassen. Ich weiß nicht, wie es euch dann so geht bis zu diesem Teil des Films, aber ich war dann immer schon hin und weg.
Ich ja. auch, also diese ganze Szene in dem tänzelnden Pony, also in dieser Kneipe, wo sie dann auch Aragorn treffen, das war alles schon so cool und man hat sich gefragt, wie es weitergeht. Und ich war eh immer so ein großer Fan von Fantasy-Sachen und das ist halt sehr gute Fantasy, die wir hier präsentiert bekommen. Und ja, ich war auch schon voll dabei, Thomas, da kann ich dir nur beipflichten.
Das Ding ist ja, dass der Film einfach, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber der zieht dich einfach direkt in seinen Bann rein. Du hast auch Figuren, für die interessierst du dich, die sind dir nicht egal. Ich finde auch die Szene unglaublich schön mit Frodo und Sam, wenn die losziehen und du hörst dann eben Sam, wie er sagt, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, war ich noch nie so weit von zu Hause entfernt. Das sind einfach schöne Sachen. Du bist direkt mit den Personen connected. Und das zieht dich auch so da rein. Also ich glaube, bis Frodo das Auenland verlässt, wie lange läuft der Film dann schon? Eine Dreiviertelstunde? Mhm. Zumindest in der Extended-Fassung?
Ja.
Und obwohl in Anführungsstrichen ja nichts passiert, also du wirst ja nicht mit irgendeiner großen Schlacht oder mit großartigen Effekten oder sowas da bombardiert, ist der Film trotz alledem nicht langweilig bis dato. Weil du eben direkt mit drin bist. Und ich weiß nicht genau, warum der Film es schafft, aber er zieht dich einfach direkt in den Bann.
Ich kann das vielleicht ein bisschen erklären. Wir haben das ja vorhin auch gesagt gehabt mit den Figuren, beziehungsweise ich hatte das gesagt. Ha. Und alle Figuren, die wir bekommen in diesem Film, die wir das erste Mal sehen und wie wir sie sehen und was sie das erste Mal so tun, sind ihre Persönlichkeiten. Wir müssen mal wirklich darauf achten, wie wir Sam kennenlernen. Er ist aufrichtig, ehrlich, aber auch neugierig. Wie wir Frodo kennenlernen beispielsweise. Merry und Pippin, ständig ihre Streiche. Ne? Das heißt, wir wissen schon, was für Charaktere sie tatsächlich sind. Aber auch Gandalf, ne? Wenn er das erste Mal auftaucht mit seinem Anzug und seiner Pfeife beispielsweise. Und dass er halt auch irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll ist. Und ich glaube, das macht viel, viel, viel aus, wie wir in diese Welt dann und diese Figuren hineingleiten quasi. Und dann das alles so mit ihnen gemeinsam, Miriam, du hattest es ja gesagt, miterleben. Ich glaube, das macht viel von dieser Magie aus.
Ja. Pflichtig hierbei.
In der Extended gibt es ja dann auch die Szene, wo wir die Waldelfen das erste Mal sehen, richtig? Die ja. gibt es ja in der Kinofassung nicht. Ne?
Genau.
Das finde ich immer, das ist zwar auch schnell irgendwie, aber das fand ich immer schon mal schön und man hat das erste Mal dadurch, dass die Musik da ja auch zu hören ist und dieses Anglitz, ne? Das fand ich immer ganz cool. Und gleichzeitig dieser Weg, den die vier ja dann machen und gleichzeitig die Bedrohung, die ja entsteht, finde ich richtig cool. Und es gibt ja dann die erste markante Szene, wenn die aufeinandertreffen. Wenn der Nazgul dort auf dem Weg quasi ihnen entgegenreitet und dann anhält und die sich ja da unter dieser Wurzel verstecken.
Ach,
das ist richtig, richtig tolle cineastische Kunst. Weil auch da haben wir wieder alle vier Charaktere, wie sie halt so sind. Merry und Pippin gucken sich halt ihre Pilze an, die sie gesammelt haben und denken sich nichts dabei. Frodo weiß, was passiert und hat den Ring schon irgendwie in seiner Hand. Ne? Sam ist besorgt und gleichzeitig haben wir halt dann den Nazgul, der das erste Mal so bedrohlich auftritt. Fantastische Erzählkunst.
Es ist die erste ikonische Szene dieser Trilogie, würde ich sogar sagen. Es ist so die Szene, die auch oft parodiert wird, die auch immer wieder so Erinnerungen weckt. Zuletzt musste ich mich daran zurückerinnert gefühlt haben bei Halloween Kills.
Tatsächlich. Ich wollte genau das Gleiche sagen.
Aber ja, das ist eine tolle Szene und sie wirkt auch so als Übergang sehr gut. So dieses, okay, wir verlassen jetzt wirklich das Auenland. Im Auenland war alles safe, ja. Da hatten wir die Ruhe, da hatten wir die Zeit, da hatten wir die Muße, euch das alles zu zeigen und wir konnten wir auch ein bisschen schwelgen, so in der Harmonie und im Frieden und kommt, trink noch ein Bockbier mit uns und hab Spaß. Aber jetzt wird's halt wirklich ernst. Und durch diesen Anfang, durch den Prolog, haben wir jetzt schon eine Vorahnung, okay, jetzt wird's halt gefährlich. Und das ist, glaube ich, auch gut gemacht. Weil der Anfang ist ja, du wirst hier direkt reingeworfen beim Prolog. So, okay, das ist jetzt gerade echt heißer Shit, der hier abgeht. Weil da irgendwie 2 Milliarden Monster gegen 500 Millionen Menschen kämpfen. Und dann kommt dieser Frieden und dann wirklich dieses, wir übertreten jetzt diese Grenze. Und das ist super gemacht. Das ist wirklich ganz große Filmkunst. Und da merkt man halt einfach, dass der Peter Jackson sein Handwerk sehr gut versteht. Wobei man ja immer wieder nur Peter Jackson lobt. Man muss aber auch Philippa Boyens und Jacksons Ehefrau Fran Walsh da großes Kompliment machen, die ja mit ihm die Drehbücher geschrieben haben.
Genau.
Ich glaube auch, dass die wirklich viel dazu beigetragen haben, dass diese Herr-der-Ringe-Trilogie so awesome ist.
Ich glaube, da die Frage stellt sich gar nicht, dass da sehr, sehr viele dran beteiligt waren, um sowas Großes zu schaffen. Aber wenn man ehrlich ist, dieser Blick, den Peter Jackson darauf hat, es sind so diese kleinen Nuancen, alleine wenn der Nazgul von seinem Pferd runtersteigt, wie es inszeniert ist, wie es gemacht ist. Du hast eben dieses Haptische, was wir ja schon mehrfach positiv nach oben gehoben haben. Du siehst, es ist kein Effekt, dieser Schlamm, der dann da ist. Und das, er hat da wirklich einen guten Blick für, wie ich sowas inszeniere. Und was ich da immer sehr, sehr witzig finde, ist, dass du viele Shots oder viele Einstellungen, wenn du dich mit der Filmografie von Peter Jackson auseinandersetzt, ja schon in seinen alten Splatter-Filmen gesehen hast. Ne?
Ja, definitiv, ja.
Also es gibt diverse Einstellungen, wo ich dachte, ja, also gut, damals kannte ich Branded noch nicht, aber wenn du dann Branded siehst, dann merkst du, ja, Moment,
wobei, also um mal die Fran Walsh vor allem hier ein bisschen nochmal reinzubringen, die hat dann auch viel Second Unit gemacht. Es gibt sehr viele Szenen aus der Herr-der-Ringe-Trilogie, die eigentlich sie gedreht hat.
Ja, das stimmt.
Also es ist nicht, also wie gesagt, klar, Peter Jackson gebührt viel Lob, aber auch Philippa Boyens und Fran Walsh, wirklich.
Ich glaube,
die wäre Herr der Ringe die Trilogie nicht so, wie wir sie kennen und lieben würden.
Ja. Kommen wir mal zu Bree und Peter Jackson. Das gute Stichwort, weil wir ihn das erste Mal tatsächlich dort sehen, in seinem eigenen Film, als Cameo.
Wisst ihr was? Ich habe es damals im Kino gesehen und wusste es.
Da, das ist Peter Jackson! Einmal durchs Kino rufen.
Genau, das war ich, genau. Hallo.
Das mochte ich tatsächlich immer, weil wir haben dann ja ein dunkles Setting mittlerweile. Es ist Nacht, es regnet. Ich finde immer noch das Tor genial. Wenn dann geklopft wird und erstmal oben die Klappe aufgemacht wird, keiner da, okay, den mache ich unten mal die Klappe auf.
Ja.
Wir freuen uns immer auch, das kleine Volk bewirten zu können. Ah, das finde ich immer cool. Und wir sehen das erste Mal Aragorn. Und zwar als Stalker.
Das ist auch so eine geile Szene, weil er an der Pfeife zieht und die Augen so aufglühen, geil.
Ja. Da passt das wieder mit dem, was ich eben schon gesagt hatte, mit dieser Figureneinführung.
Aber wir lernen ihn ja nicht als Aragorn kennt, sondern als Streicher.
Als Streicher, genau.
Mhm.
Zum Glück ist da noch ein E drin.
Als Landstreicher.
Wobei am Anfang habe ich auch, weil ich die Bücher ja auch nicht kannte und auch jetzt nicht wusste, wie das da alles abläuft. Ich glaube, damals war ich auch noch gar nicht so Trailer-affin, dass ich da dann irgendwie viel im Vorfeld gesehen habe. Da wirkte er mir auf jeden Fall im Kino, erinnere ich mich dran, erstmal unheimlich und ich konnte ihn noch nicht so wirklich einordnen, was das Ganze jetzt soll.
Ja.
Die Hobbits ja auch nicht. Das ist ja das Gute dabei. Ne? Weil auch die sind ja nicht gleich so von wegen, ah ja, der will uns helfen, jetzt laufen wir mal mit, sondern die sind ja auch lange Zeit noch skeptisch.
Aber dann entdecken sie, dass es da großes Bier gibt.
Ja, das ist geil. Ich finde ja auch den Humor, vielleicht können wir das hier mal ansprechen. Der Humor hilft dieser Reihe auch unglaublich gut. Ne? Also dass es tatsächlich sehr dramatische, sehr spannende Szenen gibt, auch Todesfälle quasi auch unter den Hauptfiguren. Aber gleichzeitig gibt es immer Raum für so ein bisschen Spaß. So.
Also der schönste Gag kommt ja erst noch. Ne? Ich sag nur, okay, wohin geht's?
Ja.
Aber da, gerade weil du jetzt den Humor angesprochen hast, welches meinst du denn jetzt genau in Bree? Also da fand ich jetzt, bis dato fand ich den Humor noch gar nicht so präsent.
Naja, wenn die Hobbits, Mary oder Pippin, die ich übrigens nie auseinanderhalten kann, entdecken, dass es da kleine Biere und auch große Biere
genau.
gibt. Also das ist auch amüsant. Wenn er mit diesem Riesenhumpen ankommt. Schau mal, was ich gefunden habe. Es gibt auch große Biere.
Ne, und das wirkt ja auch wieder sehr, sehr aus der Figur heraus erzählt. Ne? Also einfach, dass es auch authentisch wirkt in diesem Setting und diesen Figuren. So, hey, die beiden mögen Bier und haben jetzt entdeckt, dass es doch großes Bier gibt.
Ja, und das ist ja auch.
Kann ich mit gut. relaten, so bin ich genauso. Ich freue mich auch
über große Biere. Aber vor allem das Schöne ist ja bei diesem Humor bei Merry und Pippin, er erzählt ja auch was über sie. Also ja, wenn sie genau. da irgendwie die Büschen runterkrachen und er sagt so, oh nein, meine Tomaten. Ne? oder meine Mohrrübe.
Ich oh, weiß ich habe mir was nicht. Gebrochen. War nur eine Mohrrübe, okay. Ja, genau, also es sagt halt was über diese Figuren aus. Und ich finde, das ist sehr selten eine Erzählweise, gerade in Blockbustern, weil meistens in Drehbüchern, in Blockbustern Figuren für die Geschichte geschrieben werden und nicht aus der Geschichte heraus.
Ne? Und in Bree kommt eine Szene, die auch ikonisch ist, nämlich da, wo Frodo stolpert und der Ring ihm dann über den Finger huscht. Ja. Und true story, aber ich hatte mal einen Freund, der hat sich an dieser Szene immer gestört. Der fand, das war einer der Hauptgründe, warum er mit Herr der Ringe nichts anfangen konnte, weil diese Szene ist, Zitat, total unrealistisch und nicht machbar. Wo man sich dann auch schon so fragt, so, ja, ich weiß ja nicht, weil hier mit Hobbits, Zwergen und Meisterring, ich weiß nicht, ob unrealistisch so das richtige Wort dafür ist. Und er hat es wirklich versucht, es war Alkohol im Spiel, ich gebe es zu, aber hat versucht, das nachzuspielen und zu zeigen, es ist nicht möglich. Und wir alle wussten, dass es nicht möglich ist oder nicht machbar ist. Aber es war sehr schön, ihm versuchen, also dabei zuzusehen, wie er so eine Folge Mythbusters so selbst auf die Beine gestellt hat. Es ist wirklich.
Ah, es ist ein Zauberring. Oh Mann, ey. Ja. Okay. Wollen wir mal Bree verlassen oder habt ihr noch was zu Bree?
Ich möchte vielleicht noch anmerken, dass ich diese Szenen auch sehr atmosphärisch finde, wenn die Nazgul.
Er ist ein bisschen Zuschauerverarsche, ne? Ja, genau. Weil du hast ja das Gefühl so, oh nein, jetzt kommen die doch und oh nein, jetzt töten sie und ah, okay, sie sind gegenüber.
Das war so cool gemacht.
Ja. Wo ich mich aber auch immer frage, warte mal, ihr seid doch nur eigentlich im Nebenhaus. Ich meine, sind die Nazgul nicht so, dass sie sagen, okay, dann gucken wir mal in den anderen Häusern nach? Oder?
Nee, die haben nach dem Weg gefragt und dann wurde gesagt, die sind da und danach sind sie wieder abgehauen.
Okay. Auenland, genau. Beutlin.
Wow, da hinten, ne? Viel Spaß. Ob die auch so für, weiß ich so,
Tankstelle, Diesel, zu teuer.
Oder im Supermarkt,
Strauchtomaten, Feta.
Ja, dritter Gong.
Muss man aufhören.
Ja, genau, hör mal lieber auf. Gut, dann geht's weiter, dieses Mal mit 5. Und das finde ich ganz interessant, wo die sich dann da so bewegen. Weil das mag ich an Herr der Ringe auch. Irgendwie hast du gefühlt so Kulissen, die nicht einfach Kulissen sind, sondern die gleichzeitig auch eine Vergangenheit besitzen und Geschichten erzählen. Wisst ihr, was ich meine?
Mhm. Ja, ja, definitiv. Du hast ja die Bewegung, ich denke mal, du sprichst auf die Szene mit den Trollen an.
Ja, genau.
Wo sie dann die versteinerten Trolle dann noch im Wald finden und sowas. Und du hast es ja ziemlich häufig sogar. Du hast dann auch gerade im Finale oder kurz vor dem Finale, dann bewegen die sich ja auch durch den Wald. Da sieht man dann auch im Hintergrund noch irgendwelche Statuen rumliegen, die mittlerweile zerbrochen sind und sowas. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass die Umwelt in Herr der Ringe auch sehr, sehr viel zu erzählen hat. Und ich eigentlich schon immer so gucke, so, was gibt's denn da hinten noch zu entdecken und was könnte das bedeuten und warum gibt es das überhaupt? Finde ich auch super.
Ja, da merkt man dann halt, wie viel Herzblut reingeflossen ist und dass es halt nicht nur eine Kulisse war, damit die Leute da mal durchstapfen können, sondern dass es halt wirklich die Welt ist, die Tolkien sich da ausgemalt hat, durch die man jetzt die Charaktere begleitet. Das finde ich echt cool.
Genau, wir sind ja jetzt bei der Wetterspitze. Ich würde jetzt mal ein bisschen vorspringen. Mhm. Und hungrigen Hobbits. Weil Frodo legt sich ja dann schlafen, wacht auf und dann haben dann Merry und Pippin ein Feuer gemacht. Weil natürlich vorher ja unter anderem ja die wichtige Frage geklärt worden ist, was ist mit dem zweiten Frühstück und dem Nachmittagstee?
Was ist mit dem zweiten Frühstück? Guck mal auf die Uhr. Was ist mit meinem zweiten Frühstück?
Genau, und das lockt dann wiederum die Nazgul an, weil dieser Wachturm halt relativ hoch ist und man weit ins Land gucken kann und das Feuer natürlich sieht. Und das fand ich auch wiederum eine sehr starke Szene, wie die dann auf tatsächlich die Nazgul treffen Und ja, Frodo dann den Ring nochmal aufzieht und tatsächlich so ein bisschen so die wahre Gestalt der Nazgul auch sieht.
Sehr gruselig.
Ja.
Wobei ich habe jetzt bei der Sichtung wieder festgestellt, es nimmt dem Ganzen ein bisschen Schrecken, dass Aragorn relativ problemlos 5 Nazgûl vertreiben kann.
Ja, mit Feuer halt, ne? Brauchst eigentlich nur einen Flammenwerfer.
Ja. Naja, also unglaublich stark inszeniert, unglaublich spannend auch inszeniert, wie ich finde. Aber da habe ich noch so gedacht, aber das ist jetzt auch wieder meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. So wie die Nazgûl später eben präsentiert werden, glaube ich persönlich nicht, dass eine Person 5 Nazgûl mal eben in die Flucht schlägt.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich immer ein Punkt, den ich irgendwie ein bisschen kritisch fand, weil die springen ja dann alle vom Turm runter, weil der eine ja angefangen hat zu brennen. Übrigens eine richtig geile Szene, ihm einfach das Feuer ins Gesicht zu werfen. Das ist ziemlich cool. Und gleichzeitig danach haben wir ja diese Flucht auf dem Weg nach Bruchtal, wo die dann ja verfolgt werden. Das ist von der Inszenierung her ist das richtig cool gemacht, aber es wirkt auch einfach sehr, sehr schnell erzählt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging.
Weil hier aber mit Zeiten gearbeitet wird, dass die sagen, pass auf, wir können nach Bruchtal, aber das dauert jetzt einfach 6 Tage, bis wir dahin gelaufen sind, finde ich, geht's.
Ja.
Es ist jetzt nimmt der Film natürlich Fahrt auf, jetzt passiert auf einmal sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell. Also das Langgezogene, was wir im Auenland eben haben, existiert jetzt nicht mehr. Wir als Zuschauer haben ja auch keine Ruhe mehr dabei.
Genau.
Aber weil jetzt hier zum Beispiel mit Angaben gearbeitet wird, zum Beispiel, wir brauchen noch 6 Tage bis nach Buchtal oder so, finde ich das nicht so problematisch.
Mich hat das jetzt auch nicht so gestört, weil der Anfang war ja auch der Natur der Hobbits geschuldet. Die gehen ja alles sehr gemächlich an. Und klar, also es hängt auch mit dem Plot zusammen, aber ich finde auch ein bisschen mit dem Charakter von den Hobbits, die wir da begleiten, weil die ja schon eher gemächlich sind und dann hat sich das halt ein bisschen gezogen und jetzt muss halt ein bisschen die Geschwindigkeit angezogen werden.
Mich hat das nie gestört.
Ja, okay,
Mich auch
dann
nicht.
halt nicht so. Was ich
So,
immer
3 gegen 1,
ja,
Thomas, wir haben
ich hab's
recht.
verstanden, ist in Ordnung. Was ich allerdings cool fand, ist dann, wie ja dann die Flucht gestaltet wird mit den Pferden und am Ende die Nazgul weggespült werden mit dem Fluss. Das finde ich immer noch eine coole Szene, ehrlich gesagt.
Ja, denn dann ist Arwen endlich da. Spielt von
Ach,
Liv
so
Tyler.
toll.
Ich hatte
Also das
damals
war
einen
auch eine
leichten
ganz
Crush auf die
starke
Frau.
Szene. Ja, erstens das und zweitens fand ich das auch eine ganz starke Szene, dann so diese totale und dann auch der Fokus auf ihr Gesicht, während sie da einen Zauber spricht in Elbisch wahrscheinlich. Und dann diese
Serbisch.
Wasserpferde. Was?
Serbisch.
Serbisch.
Ja, genau, serbisch.
Danke für diesen Beitrag, du. Ja, und wie
Gerne.
dann diese Wasserpferde kommen, das war echt cool.
Ich hatte persönlich ein bisschen Angst. Ich habe dieses Jahr die Herr der Ringe 4K bekommen und hatte insbesondere bei der Szene ein bisschen Angst, weil für mich war Herr der Ringe immer perfekt und ich hatte Angst, dass durch 4K, dass man eventuell sieht, dass die Effekte etwas in die Jahre gekommen sind oder sowas. Und gerade wenn sich Wasser bewegt, das sieht ja auch mal gut und gerne relativ schlecht aus, wenn es animiert ist. Aber an der Stelle eine Empfehlung für die 4K Blu-ray von Herr der Ringe. Die sieht immer noch super aus.
Ja, auf jeden Fall. Genauso wie Bruchtal übrigens. Denn anders als das CGI-Bruchtal aus Hobbit wird hier sehr, sehr cool mit Miniaturen gearbeitet. Und ich finde, es sieht einfach so stimmig aus. Und dieser Wechsel quasi von dem Auenland über dieses Sumpfland hin zu, boah, die Elfen. Das ist einfach, oder die Elben, das ist ein
Elben.
Elben, das ist einfach, ich finde das richtig, richtig cool gemacht. Das
Und ich habe.
Art-Design, das hatten wir ja schon mehrmals angesprochen, ist hier einfach richtig cool.
Ja, also so als Charaktere finde ich die Elben so, alles, was die machen, ist so sehr, sehr gemächlich. Das finde ich immer ein bisschen,
Die haben halt
fast so ein
Zeit,
bisschen
ne?
albern. So, die laufen ja auch nicht, die schreiten nur. Und alles hat eben
eine epische Wirkung. Ich möchte mal sehen, wenn die sich selbst ein Trog mit Wasser füllen, ist bei denen eine epische Darstellungsweise und sowas.
Also ich will hasse nicht sagen, diese. Ich will ehrlich sein, ich hasse die, weil die einfach, alles, was die machen, ist immer so poliert und perfekt.
Ja.
Ja. Ist, also, später gibt's auch diese Szene, wo sie da durch den Schnee stapfen und Legolas, weißt du, der schreitet über den Schnee. Wo ich mir auch denke, so, boah, was für ein Arschwein. Was für ein asoziales kleines Drecksarschwein, wirklich. Meine Mutter sieht das übrigens anders. Meine Mutter ist verknallt in Legolas. Also nicht unter nur Blumen, wirklich Legolas. Das ist so. Ja, ihr Traumbo, sag ich mal. Da hatte ich mit ihr auch schon öfters Diskussionen, weil ich verstehe, warum er da ist. Und natürlich kann er auch viel. Und gerade in den späteren Filmen, er und Gimli, Top-Team. Ja? Ja. Aber so für sich ist Legolas, ey, voll der Poser, sagen wir mal ehrlich. Also wirklich. Wenn heutzutage wäre Legolas der, der jeden Tag auf Instagram sich zeigt mit seinem Bugatti oder so.
Die Elben, die Instagram-Fans von Herr der Ringe.
Genau. Hier, Dagi Bio, wie sie heißt, wäre eine Elbin.
Ja, und auch immer, wenn die reden, die können ja auch nicht einfach sagen, ich habe Hunger.
Ja.
Mich deucht ein Gefühl des Hungers erreichte mich in der Nacht.
Spricht da vielleicht ein bisschen Neid aus,
ja, genau. Euch,
dass ihr nicht so cool speisen könnt?
So. Ich kann das halt nachvollziehen. Der Kühn
und ich, ja klar, wir sind eine Mischung aus Ruhrgebietsbauarbeiter und Hobbits. Das ist klar, ja.
Aber Hobbit nur wegen den behaarten Füßen, oder?
Genau.
Ich finde, das passt aber eigentlich, weil viele von denen sind halt über 1000 Jahre alt. Ne? Vielleicht, wenn du 1000 Jahre lebst, dann denkst du dir auch so.
Ist das die Entschuldigung, um Arschloch zu sein?
Ja, genau. Okay. Denkst du dann auch irgendwann so von wegen, ich muss hier nicht mehr schnell sein. Ich habe Zeit.
Aber ich finde, Tolkien hat das auch ganz toll gemacht mit diesen verschiedenen Charakteristika von den verschiedenen Völkern, die da in Mittelerde leben. Und dass das jetzt auch sowas ist, was dann auch danach später sehr viel übernommen wurde von auch modernen Autoren und von anderen Serien und Filmen, dann waren halt immer die Zwerge die in den Minen gearbeitet haben. Ich weiß jetzt nicht, also Tolkien davor gab es wahrscheinlich schon irgendjemand, der sich Zwerge mal ausgedacht hat, oder es gab mal Bergarbeiter, die klein waren und dann hießen sie plötzlich Zwerge, irgendwie sowas. Aber ich finde, Tolkien hat das so ein bisschen etabliert, dass er die alle mal zusammengeworfen hat mit diesem Gefährtenkonstrukt, was ja dann in Bruchtal aufgerufen wird.
Das ist interessant, weil wenn ich jetzt an irgendwelche anderen Fantasy-Verfilmungen zurückdenke oder so, du wirst niemals einen assigen Elfen oder Elben haben oder sowas. Und du wirst auch nie so einen richtig geleckten Zwerg oder sowas haben. Da hast du recht. Also er hat auf jeden Fall aber
geil wäre es schon.
Boah, das finde ich richtig geil, wenn die Elben sich mal besaufen würden.
Die können doch nicht
betrunken werden. Da hat er wirklich die einzelnen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Spezies auch charakterisiert, was auch irgendwie aus dem Fantasy-Genre nicht mehr zurückzudenken ist. Ne?
Also es geht ja auch noch viel weiter in Videospielen, wenn du hier WoW hast oder irgendwelche anderen, Guild Wars 2, da sind dann irgendwie verschiedene Völker, und wenn du dir dann eine Spezies aussuchst, ein Volk, dann gibt's da gleich die Erklärung, die sind zum Beispiel, die vertragen viel Alkohol, die sind besonders gewandt im Bogenschießen oder so. Also das ist irgendwie was dann immer auf alle zutrifft. Also die werden da in dem Sinne immer über einen Kamm geschert.
Fantasy-Klischee.
Was, wenn du ein Elb bist? Zwerg ohne Bart?
Ja, oder was, wenn du ein Elb bist, der nicht Bogen schießen kann? Was dann?
Ja, du bist so außen vor.
Stell mir gerade vor, wie so ein Hobbit in der Wirtschaft sitzt und sagt so, habt ihr vielleicht auch einfach eine Cola Light?
Aber kommen wir noch mal zu Bruchtal selbst. Was passiert denn da?
Die Gemeinschaft des Ringes wird geformt.
Nicht nur das, es gibt auch einen Jumpscare, der mich damals im Kino wirklich so, boom, was ist passiert, oh mein Gott. Nämlich Frodo trifft Bilbo wieder, dem man anmerkt, dass er älter geworden ist. Mhm. Ich nehme mal an, es liegt einfach daran, weil er halt eben nicht mehr den Ring hat. Ne?
Mhm.
Er sieht deutlich älter aus, und als er dann den Ring bei Frodo sieht, reagiert er etwas, ich würde mal sagen, überspannt.
Ja, definitiv.
Aber genau das wird dann nochmal verwendet später, wenn wir dann Galadriel haben.
Ja.
Die zieht dann nämlich auch sowas ab. Also irgendwie.
Aber bei Bilbo ist es halt wirklich, weil ich habe damit halt nicht gerechnet. Und es war so, was ist jetzt los? Ich war gerade so im entspannten Modus, weil Bruchtal voll easy peasy und hier Wiedersehen und jetzt auf einmal Horror. Huch. Da bin ich der Einzige, der sich damals erschreckt hat.
Ja, nee, ich habe mich aber auch bei der Galadriel-Szene erschreckt, weil ich mir dachte, so, oh, die ist so hübsch und so. Und dann so, what the fuck, was passiert mit ihr und ihrem Gesicht?
Und hübsche Frauen können dann auch erschrecken. Das ist,
und Frodo bekommt seine Mithril, sein Hemd. Das ist auch nochmal ein wichtiger Detail, was da quasi passiert.
Wobei, okay, das ist jetzt für mich auch wieder ein Schwachpunkt, in Anführungszeichen, weil er bekommt dieses Hemd. Es wird gesagt, übrigens, ja, da kann jeder durchstechen, wer will, da passiert nichts, keine Sorgen. Mir ist sofort klar, alles klar, er wird in diesem Film noch durchgestochen.
Stimmt, ja. Gut, aber kommen wir doch mal zur Versammlung selbst.
Ja.
An der nur Frodo dran teilnehmen darf, eigentlich.
Übrigens, die nächste ikonische Szene.
Ja, sehr ikonisch. Weil wir sehen dann nämlich die Zwerge, die Elben und die Menschen. Die Menschen spielen aber eigentlich gar nicht so die große Rolle, außer Boromir. Und halt Elrond, der erklärt, dass der Ring der Macht wieder aufgetaucht ist und dass Mordor wieder am Erstarken ist. Und dass es nur eine Möglichkeit gibt, wie man den Ring zerstören kann, was Gimli sehr eindrucksvoll beweist, weil der nämlich auf die Idee kommt, so, ja, da mache ich das Ding einfach kaputt mit meiner Axt, ne? Übrigens auch wieder eine grandiose Figureneinführung, ja. Weil wir halt einfach dann schon ganz viel wissen über Gimli, wie er so drauf ist, ne? Er hat seine Axt, er ist impulsiv, kann man mal draufhauen, ne? Und gleichzeitig sagt dann Elrond, es gibt nur eine Möglichkeit, den Ring zu zerstören, und zwar, wenn Gandalf mit seinen großen Adlern zu dem Berg fliegt und den da reinwirft. Das wäre, glaube ich, die einfachste Lösung gewesen. Aber nein, es muss jemand zu Fuß dorthin, um den Ring halt im Vulkan, wo er geschmiedet wurde, zu zerstören.
Lass uns bitte nicht mit der Adlerdiskussion anfangen.
Okay? Ich wollte es nur mal einwerfen. So. Genau, und dann gibt's halt nur Frodo, der dann halt sagt, während alle anderen sich streiten, von wegen, ich will den Ring nicht in Elbenhand, ich will den Ring nicht in Menschenhand und ich will den Ring nicht in Zwergenhand sehen, dass Frodo als vierte Partei in dem Fall sagt, ich mach es.
Und das ist so eine grandiose Szene, weil du siehst halt, wie Gandalf reagiert, so nach dem Motto, ich will es eigentlich gar nicht hören.
Ja, genau.
Weil er halt weiß, was auf ihn zukommt. Und dann er auch registriert, ja, es ist aber wirklich die einzige und auch beste Lösung eigentlich. Auch ein ganz toller Moment. Und was ich dann auch so schön finde, ist halt, wenn dann so Sam halt dazu kommt.
Der Blick von Elrond ist unfassbar geil.
Ja, also die Security von Elrond, die ist nicht gut. Das muss man mal sagen. Muss man
großartig.
Sagen, ja, weil gut, eine geheime Versammlung auch einfach an so einem öffentlichen Platz, wo viel Wald drumherum ist, stelle ich jetzt eh mal in Frage, okay?
Habt ihr Elrond gesehen? Ja, der ist da hinten in einer geheimen Versammlung. Okay.
Ja.
Na, aber das ist auch so schön, wenn dann halt eben Sam kommt und sagt so, Moment mal, also hier, ohne mich geht der Frodo mal nirgendwo hin, ist klar, ne? Und ja, dann auch sehr schön ist dann, wenn halt Merry und Pippi noch dazukommen und auch halt so sagen, so, wow, ey, nee, wir gehen hier zusammen durch dick und dünn und dann noch so, was machen wir eigentlich?
Wo geht's denn hin?
Ja.
Ja. Genau, da gibt's
eine andere Frage, weil du gesagt hast, dass Gimli halt sofort schon als Figur wunderbar eingeführt wird. Das gilt ja auch für Boromir. Ich hatte aber das Gefühl, dass Legolas da eher so ein bisschen so, ja, hier ist der Elb.
Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall.
Der hat noch nicht ganz so viel zu tun dort irgendwie. Also ich finde, das ist auch die Person, die am wenigsten charakterisiert wird in allen drei Teilen.
Ja. Wobei, ich hatte gestern dann noch mal das Gespräch und da meinte der Kollege, mit dem ich drüber geredet habe, ich soll mal auf Legolas aufpassen, wenn er im Hintergrund steht und eigentlich nichts zu tun hat, also keine Regieanweisung. Da macht er wohl ganz verrückte Dinge oder guckt ganz dämlich aus der Wäsche, weil das ist so einer der ersten Filme von Orlando Bloom. Mhm.
Ja.
Und wie ihr jetzt schon meintet, also Legolas wird in dem Film, ist halt da.
Wobei, er hat in der Extended Version die lustigste Szene im Film, wirklich. Also mit einer lustigsten, wenn er den beiden Hobbits erklärt, das ist Lembas Brot, ein einziger Bissen kann den Magen eines erwachsenen Soldaten für einen Tag füllen. Und dann geht er ab und dann, wie hast du gegessen? Drei.
Die war doch aber auch in der Kinofassung.
Nee, die war, glaube ich, nur in der Extended
Version. Nee. Das Lembas Brot musste ja irgendwie etabliert werden.
Ach so, ich dachte, das wäre nur, ja, ist ja vollkommen egal.
Ja.
Ich würde gerne mal ein Lembas Brot essen.
Ich 4.
Ich war bei der Bundeswehr, da gibt es diese Kekse. Ich glaube, das ist ähnlich.
Ist das wie dieses Astronautenfutter? Ja, da gibt es auch so Riegel. Ja,
genau.
Jetzt stelle ich mir vor, wie Frodo mit einer M45, wie das Gewehr heißt, durch den Auenwalter zieht und auf Nazgul feuert.
Gut, dann marschieren wir mal los mit den Gefährten. Mittlerweile jetzt komplett und vollständig und 9. Und jetzt darfst du das sagen, was du vorhin schon sagen wolltest, du.
Was?
Na, wo es hingeht quasi.
Ja, das habe ich jetzt schon zweimal erwähnt. Warum soll ich ein drittes Mal machen?
Ja, mach's nochmal ein drittes Mal.
Wohin geht's?
Okay, gut. Das hat jetzt nicht funktioniert. Egal. Ja. Genau, also Frodo kennt den Weg nicht, aber Gandalf ist ja dabei.
Das ist so eine schöne Szene.
Ja, die ist sie, aber du hast jetzt verkackt.
Ja gut, so kennen wir den Stu ja, ne? Ja.
Sie gehen geradeaus, bei der Birke links und dann einfach links halten.
Im Übrigen, da hat man wieder, gerade wenn sie aus Bruchtal abhauen und dann eben diese, hätte ich noch mit einer Freundin jetzt drüber gesprochen, als ich den Film nochmal gesehen habe, wie perfekt Musik und Bild dort zusammenpassen. Und zwar, wenn dann der Soundtrack losgeht und die gehen auf den ersten Weg und dann ist eben das erste Mal dieses... das Gefährten-Theme. Mhm. Ganz ehrlich, Gänsehaut. Absolute Gänsehaut. Du siehst die Bilder, du siehst diese geile Kamerafahrt. Gut, die Umgebung passt natürlich dann dafür auch. Und dann dieses Orchestrale, was die dann da, was in deinem Soundtrack ist. Also unfassbar. Also jedes Mal, gerade bei der Szene, wenn sie Bruchtal verlassen, absolute Gänsehaut.
Wir haben ja danach auch gar nicht so viel Zeit, wo wir sehen, wie sie reisen. Weil sie sind ja relativ schnell in den am Nebelgebirge angekommen und stapfen ja dann fast schon durch den Schnee, aber erstmal gibt es ja noch so eine kleine Trainingseinheit für die Hobbits, was ich auch ganz cool finde, weil man dann ja das Gefühl hat, okay, die können tatsächlich zumindest ein bisschen kämpfen dann später. Und wir erleben das erste Mal, wie Boromir vielleicht nicht ganz das durchhält mit dem Ring, weil er ihn ja dann sieht auch, ne, und dann irgendwie, kann ich ihn greifen? Ne, das bekommen wir alle schon zu sehen. Genau, und dann sind wir im Nebelgebirge. Und wir haben ganz vergessen, übrigens Saruman zu erwähnen, fällt mir jetzt gerade auf. Weil, und Gandalf. Mag das mal noch jemand nachholen?
Ja, also Saruman ist ja der höchste Zauberer. Es gibt hier, glaube ich, 5 Zauberer in Mittelerde.
Ja, so blaue, also grüne, so gedöns, ja.
Ja, und Saruman ist eben der weiße Zauberer, also der höchste. Und als Gandalf eben Rat bei ihm einholen will und ihm sagen möchte, hey, es gibt diesen Meisterring und Sauron könnte wiederkommen und Mittelerde versklaven, kommt eben raus, dass Saruman sich mit Sauron verbündet hat. Und eben dann auch in der Zeit Gandalf als Gefangenen nimmt, auf dem Dach seines Turmes einsperrt. Und wir bekommen in der Zwischenzeit dann eben doch immer mit, dass Saruman bereit ist, eine Ork-Armee aufzubauen und sich so dann mit Sauron gegen Mittelerde zu verbünden.
Genau, und deswegen weiß er auch, ja.
Mit einer meiner Lieblingsszenen oder Momente im ersten Teil, wenn die Kamera so in Isengard so hineinfliegt und wir sehen halt, wie diese ganzen Orks diese Uruk-Hai züchten, das ist so großartig und auch, was ich ja wirklich auch liebe, ist halt wirklich das Design dieser Orks. So jeder Ork sieht anders aus, jeder hat so was, ja nicht ekelhaft, aber was Abscheuliches, was Horrorfratzenartiges, großartig.
Ja. Genau, und deswegen weiß Saruman auch, dass es halt, dass der Ring quasi unterwegs ist und dass es nur zwei Wege gibt, theoretisch, die Gandalf und seine Truppe nehmen können. Das ist einmal das Nebelgebirge und die Minen von Moria. Und im Nebelgebirge...
Ich bin im Klugscheißer-Modus. Es gibt noch einen dritten.
Ja.
Du könntest auch an Isengard noch vorbei.
Ja gut, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Warum denn nicht die Adler? Okay, sorry.
Genau, die Adler.
Sollen wir die Adlerfrage endlich klären? Damit
nein, die lassen wir mal raus. Genau, also auf jeden Fall beschwört er halt einen Sturm und sie kommen im Nebelgebirge ja nicht weiter. Das finde ich auch eine relativ coole Szene, obwohl sie sehr künstlich wirkt an manchen Stellen. Und dann bewegen sie sich ja zurück zu der Mine. Das ist übrigens eine geile Szene, weil sie gleichzeitig gruselig ist und unheimlich lustig. Weil Gandalf steht vor einem Zwergentor und kriegt's nicht auf. Und ich weiß nicht, wer es ist, Merry oder Pippin, die ja irgendwie so ein bisschen klugscheißermäßig unterwegs sind. Und Gandalf total gestresst und genervt reagiert von wegen, ich schmeiß dich gleich dagegen, Mann. Geil, ja.
Was mich da ein bisschen stört, aber auch erst, seitdem ich das in den Roman gelesen habe, ist, ich finde halt dieses Krakenmonster, dieser Wächter, der taucht so, ja, hier ist übrigens noch ein Krakenmonster, und dann, okay, tschüss, das war's.
Ja. Ich kenne ihn ja aus den Spielen nachher.
Ja. Also ich hätte dieses Krakenmonster, glaube ich, gar nicht gebraucht. Ich glaube, dass okay, es sorgt halt dafür, dass der Rückweg versperrt ist, aber gut, hätte man auch anders lösen können. Also, ne?
Ja, ja, also es ist eben da, ich finde, der hat einfach der Wächter, der führt zu einer guten Action-Szene, die Spaß macht, die auch effekttechnisch gar nicht schlecht ist.
Ja.
Ob ich es gebraucht hätte, weiß ich nicht, aber so hast du eben, die gehen ja in die Mine rein und stellen fest, da liegen ja überall Leichen, was ja, wo ja jeder normale Mensch sagen würde, ja, gehen wir vielleicht nicht da durch, ist vielleicht nicht die beste Idee. Und dementsprechend ist es eigentlich okay. Es muss ja einen Grund geben, warum sie dann trotzdem durch Moria gehen.
Ja, sie haben halt keine Alternative, oder? Also was sollen sie machen? Nebelgebirge wird nix, Isengard, ja okay, das ist noch selbstmordiger als die Moria-Mine, also bleibt nichts anderes übrig.
Ja.
Ich mochte das.
Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Genau, also quasi, wir haben es geschafft, sprich Freund und tritt ein. Melon ist endlich rausgefunden, die Mine ist quasi eingestürzt und alle sind drin. Man hört ja dann noch einen Namen von wegen Gimlis Vetter ist es. Jetzt gucke ich, überlege ich gerade.
Balin.
Balin, ne? Wo wir natürlich noch nichts zu wissen. Und dann, wenn man Hobbit kennt, denkt man sich so, oh, schade. Irgendwie, so halbwegs zumindest. Genau. Miriam, magst du denn mal erklären, was dann folgt in der Mine?
Ah, oh, das war so cool, als ich noch jünger war und das gesehen habe. Das war alles so gruselig, wie sie dann so durch die verschiedenen Gänge laufen. Und dann sind sie ja in diesem einen, ich weiß nicht, was das für ein Raum ist, auch mit diesem Brunnen, wenn ich mich recht entsinne, wo dann entweder Merry oder Pippin, irgendeiner lässt da diesen Eimer fallen und dann dieses Geräusch in dieser ganz stillen Mine und dann hört man ja dieses Klopfen und sie finden eine Art Logbuch, ein Tagebuch, wo einer von den Zwergen, ich weiß nicht, von wem das genau das Büchlein war, aber der hat dann halt so niedergeschrieben, was da alles passiert ist. Und dann wurde auch dieses Klopfen erwähnt, was sie ja dann auch hören im Hintergrund. Und das war alles so cool und so gruselig. Und da hatte ich damals als Kind auch wieder, was ich erzählt hatte, so ein ganz spezielles Gefühl, so dieses Adrenalin. Und als Kind ist man noch so unbedarft. Und das vermisse ich so sehr, weil als ich diese Szene dann, also als ich den Film dann nochmal gesehen habe, als ich älter war, die Szene dann nochmal, dann war die immer noch gut. Aber diese unterschwellige Angst, dieses Adrenalin, was ich da als Kind empfunden habe, das habe ich leider dann nie wieder gefühlt. Aber das ist so cool gewesen. Ja.
Wir kommen ja auch gleich zu den Szenen, wo quasi das Herz von Kühne fast explodiert wäre.
Es begann da schon.
Ich finde, die Minen sind auch nochmal von den Kulissen her fantastisch gearbeitet. Da wird ja mit Miniaturen irgendwie auch mit als Kulissen als auch Computereffekten gearbeitet. Aber man hat das Gefühl, dass es alles irgendwie stimmig. Es gibt diese lustige Szene, wo Gandalf dann irgendwie gefühlt 3 Tage überlegt, wo es lang geht. Und dann sich denkt so, ja, da riecht's nicht so streng, gehen wir da lang. Das finde ich immer ganz lustig. Und wir haben das erste Mal Gollum, der quasi ja da die Spur aufgenommen hat und ihn auf den Fersen ist. Genau, und dann kommt diese Thronszene. Also das ist, glaube ich, der Thron einfach. Also der Thronraum, was auch immer.
Nee, das Grabmal
oder das von Balin. Grabmal, das aber...
Ach, das ist der Raum, okay.
Ja. Ja, die sind im gleichen Raum. Also der Sarg von Balin steht in der Mitte des Raums,
genau,
wo auch der Brunnen ist.
Ja. Und da beginnt ja dann die durchgehende Schlacht, würde ich es mal, oder Fluchtszene dann. Und die finde ich richtig cool gemacht. Also selbst mit dem heutigen Blick auf Effekten übrigens, finde ich diese Schlacht gerade mit dem Bergtroll immer noch richtig cool.
Ist auch so schön, wenn dann Frodos Schwert blau leuchtet.
Mhm.
Und dann Legolas, glaube ich, im Original sagt er, glaube ich, Goblins, glaube ich. Und im Deutschen sagt er, glaube ich, Orks, oder? Wie war das? glaube, da gab es einen Unterschied, aber egal. Und also wie so Orks und dann ist klar, oh, was ist jetzt, dann verbarrikadieren sie die Tür und dann schießen die Pfeile noch durch die Tür und dann, ach, das ist so geil. Und diese Orks sehen auch so richtig geil aus. Das ist, oh, das ist so.
Ja, genau.
Ist gut.
Gute Scheiße. Aber genau da kommt ja dann auch die Szene mit dem Mithril, wo er dann aufgespießt wird, ja, und alle denken so, nein, Frodo ist tot. Ah, okay, stimmt.
Wobei, ich fand die, also gerade im Kino, das mit dem Höhlentroll, wenn Frodo sich hinter der Säule versteckt und der Höhlentroll ihn sucht dahinter, also das, oh, also mein 15, das, der 15-jährige Kühne, der sitzt hier gerade und hat schon wieder ein Herzklabaster da, wenn er
dran zurückdenkt. Mein Kumpel Dennis hat mir damals, also war ich noch im Kino gesagt, als halt Frodo vom Höhlentroll erstochen wird mit dieser Lanze oder diesem Dreizack, hat er zu mir gesagt, der Frodo sieht gerade aus, als ob er sich in Hose geschissen hätte.
Wobei, ich muss zugeben, mir war es da noch nicht klar, dass er das überlebt.
Doch, mir war das klar, weil es wurde halt vorher gesagt, hier ist Mithril, da kann noch so ein großes Schwert durch. Genau. Das passiert ja nichts. Nee, und halt also, 20 Minuten später kommt halt der Höhlentroll. Also mir war das schon klar, dass das nicht. Also.
Weil ich finde auch nicht, dass Herr der Ringe einer der Filme ist, so, da kann tatsächlich alles, da ist. Ich fand es zumindest im ersten Teil erstaunlich, dass eigentlich hätte alles passieren können. Ich meine, wenn wir an den, ja, in Anführungsstrichen Tod von Gandalf denken, der Tod von Boromir, mit dem ich nicht gerechnet habe. Also mir war es persönlich nicht so klar. Es mag auch daran gelegen haben, weil der 15-jährige Kühne über sowas noch nicht nachgedacht hat. Aber ich fand also, das schon.
Da muss ich sagen, ich fand den Tod von Boromir nicht so überraschend damals.
Ach, du bist ja aber auch ein schlaues Streberkind. So.
Ja.
Ja, warst ja auch ein Ticken so älter als wir.
Stimmt, ja, ich war 18. Ja, stimmt, ich war 18. Genau, ich war 18.
Alter Sack. So.
Aber lass uns doch mal auf die Action-Szene jetzt insgesamt oder die Action-Szenerie zu sprechen kommen. Ne? Weil es beginnt ja quasi mit dieser Schlacht, die ist ja dann irgendwann zu Ende. Gleichzeitig beginnen sie dann ja aber auch zu laufen und diese Flucht entsteht und sie werden von Tausenden von Mini-Orksen quasi bedrängt. Dann kommt aber das Licht und das Gebrüll vom Balrog, was ich großartig finde, allein in dieser riesigen Kulisse mit den, also wo du kannst da ewig reingucken, ja, da mit diesen Säulen dann auch und viel Platz ist da drin. Dann haben wir die Treppenszene, das CGI da, muss ich gestehen, ist manchmal ein bisschen cringy, so.
Das merkst du jetzt tatsächlich in der 4K-Variante.
Ja, genau.
Das auf den Treppen, das ist schlecht gealtert.
Ja, das ist wirklich schlecht.
Gerade wenn
aber damals sah es halt geil aus.
Ja.
Punkt.
Ja.
Also,
du bist heute noch.
Die ganze Szenerie ist heute immer noch großartig. Es ist sensationell und dieses so, du glaubst halt, okay, sie werden ja umringelt von diesen Goblins, ja, übrigens da auch wieder mal das Maskendesign dieser Goblins, großartig, und dann hauen die halt ab und dann denkst so, okay, das ist wahrscheinlich jetzt Lucky Punch gewesen, wahrscheinlich habe ich gedacht so, oh, guck mal, der hat den Höhlentroll überlebt, da trauen wir uns nicht dran, ja, und dann kommt halt der Balrog, wo ich halt damals gedacht habe, kommt der Name Balrog aus Street Fighter 2 daher?
Ja. Auf jeden Fall.
Ich meine, ich habe ja schon erwähnt, das war für mich als 15-Jähriger, glaube ich, die großartigste Actionsequenz, die ich bis dato gesehen habe. Alleine weil der Spannungsbogen ja von vorne, also der bleibt ja einfach hoch. Du wirst ja nicht befreit. So, du hast eben gerade eben etwas geschafft. Die haben eben die Orks in dem Sargraum haben sie erledigt, aber du wirst ja nicht befreit, dadurch, dass du mal durchatmen kannst. Nein, dann müssen sie flüchten. Nein, dann sind sie bei den Treppen. Was ich von der Szenerie her einfach bis heute absolut großartig finde.
Und jetzt kommt das, wo ich immer wieder Gänsehaut bekomme und die so ikonisch ist und so episch einfach, wenn sich dann, also der Balrog kommt ja dann durchgebrochen, die sind ja dann quasi bei der Brücke angekommen und Gandalf stellt sich dann ihnen entgegen, also dem Balrog, und sagt, ihr könnt jetzt hier nichts mehr tun. Und das ist so eine geile Szene, wie er sich da hinstellt und dann ruft so, ich bin ein Diener des geheimen Feuers, Gebieter über die Flamme von Arnor, das dunkle Feuer wird dir nichts nützen, Flamme von Odin, zurück zu den Schatten. Und dann das Ikonischste überhaupt, Du kannst nicht vorbei. Großartige Szene. Egal, wer es geschrieben hat von den Autoren, das bringt es echt auf den Punkt.
Ne? Ja, tatsächlich. Ja, was soll ich sagen? Du kannst es einfach nur vortragen und ich habe auch schon da wieder Gänsehaut. Also der Balrog war damals unglaublich. Ich hätte noch viel, viel mehr gerne von dem gesehen.
Ja.
Alleine, mir ist, glaube ich, erst später aufgefallen, dass er ja auch, glaube ich, selber noch Flügel hat und alles Mögliche. Also das Viech selbst ist schon einfach eine wahre Schau, finde ich.
Aber sie haben das auch ganz clever gelöst. Es ist halt alles in sehr, sehr dunkel sich abspielt und dadurch der Aufwand so CGI-mäßig, effektmäßig jetzt nicht so enorm war, als wenn man den Balrog in Tageslicht hätte darstellen müssen. Das war schon ganz clever gelöst für die Mittel, die sie da hatten zur damaligen Zeit.
Ja.
Ja. Ja.
Und das sieht immer noch fantastisch aus. Irgendwie
bei Licht auch total komisch aus. So ein Typ mit der Taschenlampe war vielleicht.
Und, aber ehrlich gesagt, also die Effekte für 2000 und 2001, ne? Guckt euch mal manche Blockbuster an, wenn ich zuletzt an Shang-Chi denke und das Ende.
Uiuiuiui.
Also es tut mir leid, aber so ein 20 Jahre alter Herr der Ringe sieht dort immer noch besser aus als
wie haben wir es geschafft, so dass Shang-Chi in dem Herr der wie haben wir es geschafft, dass Shang-Chi in dem Herr der Ringe Podcast auftaucht? Jetzt mal ernsthaft.
Oder auch gerade der also, Blockbuster Red Notice, der 200 Millionen gekostet hat. Es tut mir leid, aber der sieht einfach gegenüber Herr der Ringe richtig scheiße aus.
Ja, aber du kannst ja, guck dir doch jetzt alleine mal halt Independence so, Day an.
Ja. Bei Herr der Ringe ist halt einfach so, dass ja auch wirklich halt auch oft an richtigen Originalschauplätzen,
genau, das merkt man einfach. Es gibt
keinen Mittelerde, aber ja, halt vor Ort, also in Neuseeland gedreht haben und nicht nur vor Greenscreen. Ne? Ja. Ich meine, guck dir halt mal den ersten Herr der Ringe-Film an und guck dir den ersten Hobbit-Film an, ja, oder guck dir mal einfach an diese, ich glaube, es ist im zweiten Hobbit-Film die Szene mit den Fässern.
Mhm.
Das ist ja auch so eine Art Fluchtsequenz. Und vergleich die mal mit der Moria-Sequenz. Das ist so viel besser, Moria, in allen Bereichen. Es ist übersichtlicher, es ist besser gepaced. Aber gut, ich möchte jetzt hier nicht über den Hobbit reden.
Genau. Und dann stirbt Gandalf im ersten Teil.
So dachten wir zumindest.
So dachten wir zumindest. Und ich finde, das ist eine mutige Szene im ersten Film und eine richtig krasse Szene, das hatte ich ja gerade schon beschrieben. Und dieses Gefühl, wie denn die Gefährten aus dieser Mine rauskommen und in dieses, es ist dann hell tagsüber, es ist wieder eine wunderschöne Landschaft, irgendwie ist da draußen alles friedlich, aber die sind völlig am Ende.
Und ich finde es auch so schön, wenn Aragorn dann sie halt so, wir müssen jetzt weiter und Boromir so wirklich so, jetzt gibt ihm noch ein wenig Zeit.
Ja, genau. Also es ist wirklich ein toller Übergang, der da stattfindet. Und den brauchen wir jetzt auch, einfach um Luft zu schnappen und so ein bisschen wieder zu Atem zu kommen. Ne? Oder das
auch Kühne. Hier möchte ich mich an den 15-jährigen Kühne zurückerinnern, der vollkommen aufgelöst war.
Ja. Und dann haben wir, für mich tatsächlich kommt jetzt die schwächste Szene oder der schwächste Teil des ganzen Films, weil dieses ganze Elbenreich Lorien und wie die da durchstreiten und danach festgehalten werden und dann ihre Sachen bekommen und dann weiterfahren. Ich mag das nicht.
Aber es ist zumindest so, da finde ich, das erste Mal, dass man sieht, so dieses Zusammenspiel von Gimli und Legolas. Weil ich es ja sehr schön finde, wenn Legolas ihm erklärt, wie toll diese Elfen sind. Und dann aber, ich wollte schon Balrog sagen, Gimli sagt, bah, ich bin ein Jäger. Ich bin lautlos und tödlich. Ich bin wie der Wind. Und dann läuft er halt so in Pfeil und Bogen rein, sag ich mal.
Ich verstehe dich da, Thomas, dass du sagst, dass das natürlich so. Es ist aber zum einen, finde ich, wichtig, um die Person ein bisschen besser zu beschreiben. Mhm. Eben die Dynamik zwischen Legolas und Gimli fängt da ja schlussendlich an.
Genau.
Ich finde es aber auch insofern schön, dass wir hier eben sehen, dass diese Geschichte mit dem Ring, das ist wirklich was komplett Mittelerde betrifft.
Genau,
weil,
genau.
Ja. Galadriel hat's ja irgendwie auch schon mitbekommen und ich finde, dass das verleiht dem Ganzen nochmal eine gewisse Dringlichkeit. So,
weil dadurch, dass Galadriel das am Anfang halt erklärt im Prolog, weißt du halt schon, das ist schon eine Figur, die weiß, was Sache ist, ja, und sie wird ja auch schon als mächtig dargestellt und dass selbst diese Figur von diesem Ring korrumpiert werden kann und auch diesen Ring fürchtet, finde ich, das macht sehr deutlich, wie machtvoll dieser Ring ist. Weil bis dahin haben wir halt festgestellt, okay, er macht unsichtbar, wenn man ihn aufsetzt. Und wenn man ihn zu lange trägt, will man ihn halt unbedingt bei sich haben. Aber ansonsten, finde ich, ist dann auch nicht so richtig klar, wie mächtig dieser Ring eigentlich ist.
Was ich eben damals auch als Kind noch sehr interessant fand, war, dass das Wissen über diese Reise oder über den Ring schon weit vor denen ist. Also ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber sie kommen an einen Punkt hin, wo diese Geschichte schon bekannt ist, wo diese Dringlichkeit schon bekannt ist. Das heißt, das verbreitet sich viel schneller und es ist viel globaler eben, als die Neuen das dann eben wahrnehmen. Und ich verstehe, dass das ein bisschen das Tempo rausnimmt, muss aber sagen, dass sich das für mich eine ziemlich wichtige Szene für den Film ist.
Und es ist nach dem Minen von Moria auch ganz gut, mal so 10, 15 Minuten so ein bisschen so zu haben, ne?
Ja.
Vor allem, weil es danach ja auch dramaturgisch wirklich hart weitergeht. Ja. Ich glaube, wir haben Thomas kaputt gemacht.
Nein, ich bin nur noch da, alles gut. Gerade. Ich kann das ja auch alles nachvollziehen, aber irgendwie das, was ihr von Anfang an mit den Elben beschrieben hattet, wirkt sich hier für mich sehr stark aus, weil wir dann ja diese Welt bekommen und Galadriel mit dem Ehemann, / was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt. Das wirkt so.
Rainer,
so
Celeborn.
Oder so.
Rainer, genau. Es wirkt so fremd gegenüber dem, was wir halt vorher gesehen haben. Ne? Also es wird halt viel nochmal Luft rausgenommen jetzt, so ein bisschen langsamer. Das finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Und sie kriegen ja auch diese Gegenstände, die ja dann sehr, sehr wichtig für die Reihe insgesamt werden, dann für das ganze Franchise. Aber irgendwie, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben.
Also was mich halt auch ein bisschen stört, ist halt, wie gesagt, diese Gegenstände. Weil das sind halt Gegenstände, und du weißt, okay, sie werden halt genutzt. Also das Licht wird ihr überreicht und dir ist klar, okay, vielleicht in diesem Teil, aber in irgendeinem Teil wird es unglaublich wichtig sein, dass er dieses Licht halt hat. Das ist so vorgeschobene Deus Ex Machina Momente oder Items. Das ist,
vergiss aber nicht, in der Kinofassung sind die nicht verliehen worden. Ne? Da wird nur das Licht verliehen.
Ja, was ändert das jetzt daran? Willst du wieder klugscheißen, oder? Wolltest du wieder klugscheißen?
Hast du geschafft. Ich kann bei keinem Podcast mit dir halb klugscheißern, weil du immer mehr weißt als ich. Und dieses Mal.
wie gesagt, das ist jetzt kein, wie ich finde, keine Sache, die mich jetzt wirklich richtig großartig stört, aber es fällt halt schon auf. Ne? Wobei man auch da sagen muss, ich meine, es hat ja auch eine Vorlage. Ne? Da war auch der, vielleicht kann man da eher sagen, dass Tolkien da nicht so ganz, nicht clever war, aber ein bisschen faul war vielleicht.
Ja,
man muss halt noch irgendwie das dritte Blatt vom Baum beschreiben, da hat er nicht mehr so viel Zeit.
Ja. Wollen wir mal den Wald und die Elben verlassen?
Ja, klar.
Okay. Eine Sache wird ja noch mit eingeführt, das muss ich nochmal erwähnen, weil wir bekommen auch das erste Mal einen Blick auf den alten Freund von Aragorn. Ich habe jetzt nur seinen Namen nicht mehr präsent, der ja da so eine Art Heerführer ist und den Elben, der dann im zweiten Teil eine enorm wichtige und tragische Rolle spielen wird.
Ja.
Ich habe den Namen aber nicht mehr drauf, gerade so.
Ich leider auch nicht.
Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, weil ich das noch mal wichtig fand. So.
Das ist aber nicht Lindir, oder?
Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich müsste noch mal gucken.
Weil Lindir ist ein Elb, der von Brad McKenzie gespielt wird, der übrigens einen Oscar bekommen hat, weil er den Song geschrieben hat zu dem Muppets-Kinofilm, den letzten. So, klugscheißen erledigt. Dankeschön.
Okay, alles klar. Wir bekommen eine Kanufahrt.
Und ich wiederhole mich ungern, aber ikonischer Moment in Coming, wenn sie nämlich an diese Statuetten kommen.
Also die Argonaut.
Ja. Genau, die Argonauten, schön. großartig, also wirklich.
Ja, da siehst du auch, wie damit Bildern gearbeitet wird. Ne? Das ist einfach unglaublich.
Das ist ja auch wieder das, was ich meinte mit dieser Welt, dass da eine Geschichte existiert. Du siehst es halt einfach an jeder Ecke. Und du siehst diese riesen Statuen und fragst dich so, boah, das wird ganz schön lange gedauert haben, die zu bauen. Hm?
Ja.
Wie haben die das jetzt gemacht ohne Presslufthammer eigentlich?
Und wenn ich das richtig...
Stell dir mal vor, du wohnst in so einem kleinen Fischerdorf, so 2 Kilometer in der Nähe, und du kannst einfach nicht pennen, weil die ganze Zeit da nur bohren und hämmern. Furchtbar.
Ja, genau. Übrigens hat der Bau wohl nur 2 Jahre gedauert. Das nur dazu.
Was die Gewerkschaft da wohl zu sagen.
Dann sind wir tatsächlich schon fast am Ende. Was ich immer wieder finde, dass sich das gar nicht wie so ein Ende anfühlt, wenn wir da so die Geschichte weitererzählt bekommen, weil sie landen ja dann erstmal am Flussende, am Flussufer und steigen dann erstmal aus und machen erstmal so ein bisschen nochmal Pause. Gleichzeitig sehen wir nochmal Gollum, wie er da so auf dem Fluss ein bisschen Homer treibt und die verfolgt. Und dann wird Holz gesammelt. Und dann beginnen so Dinge in Gang zu treten, die ich nicht erwartet hatte damals.
Naja, warum nichts erwartet? Ich meine, zum Feuer machen braucht man Holz.
Nein, ich meine, das, was danach folgt.
Okay. Ach, du meinst, dass diese Uruk-Hai da ankommen?
Ja.
Ich glaube eher, also was mich damals wirklich überrascht hat, war, dass die Gemeinschaft jetzt schon zerbricht.
Ja.
Dass vorab, bevor die Uruk-Hai überhaupt angreifen, klar wird, okay, wir haben jetzt hier 3 Stunden damit verbracht, eine Gemeinschaft einzuführen, die im Endeffekt nur dafür da ist, damit sie jetzt eben schon zerbricht. Und genau. Das fand ich auch ziemlich überraschend. Ich wusste damals nicht, als der Film zu Ende war, wie soll das denn jetzt alles weitergehen? Also wie passiert das jetzt? Wie machen die das? Ja.
Also es wird ja schon
Die Leute wurden ja auch nicht ausgewählt, weil sie jetzt eine besonders starke Willenskraft haben oder so. Und wer aus seinem privaten Umfeld größere Freundesgruppen kennt, irgendwann brechen die halt auseinander. Und bei den Gefährten war es halt ein bisschen schneller. Noch ein bisschen dramatischer.
Und die hatten halt noch kein Facebook oder
die
so.
Die sind in die Pubertät gekommen, alle.
Entfreundet.
Ja.
Also es wird ja quasi schon vorbereitet, dass Boromir dann Verrat begeht. Und das passiert er dann tatsächlich auch. Er will sich den Ring bemächtigen. Und Frodo kann eigentlich nur ganz kurz vor knapp fliehen, indem er den Ring auch einsetzt. Gleichzeitig wird dann Boromir so ein kleines Würstchen, was sich entschuldigt und irgendwie alles bereut. Also man merkt halt auch, dass er da in so eine dunkle Macht reingezogen wird dann. Ne?
Genau, und das finde ich aber sehr, sehr schön. Sei stillst du! was mir dabei eben sehr, sehr gut gefällt, ist, dass du eben nicht Boromir darstellst, als wäre er der Böse. Mhm. Sondern es ist du hast gerade als kleines Würstchen bezeichnet. Es ist aber direkt klar, okay, er will das eigentlich gar nicht.
Genau.
Er wird von dem Ring bemächtigt. Das ist nicht Boromir, der das tut. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil ich so nicht das Gefühl habe, dass Boromir als Antagonist dargestellt wird oder als Böser, sondern ich weiß ganz genau, das Böse geht eigentlich von dem Ring aus und nicht von der Person selbst.
Genau.
Ich muss ja auch sagen, wenn du dann im Teil 2 und Teil 3 seinen Vater kennenlernst, verstehst du auch so ein bisschen, ja, warum er so ist, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und man muss ja dazu sagen, Boromir will sich ja den Ring aus guten Gründen bemächtigen.
Genau.
Er weiß ja,
genau,
dass etwas in Minas Tirith los ist. Die Orks haben ja da schon Osgiliath überrannt. Und er ist ja eigentlich, er möchte ja nur sein Volk retten, was ja an sich erstmal ein nobler Schachzug ist.
Genau, also ich glaube, dass er auch weiß, dass er vielleicht gar nicht so richtig der Richtige für den Ring ist, weil, seien wir ehrlich, der Ring würde mit ihm kurz einen Prozess machen.
Ja, definitiv.
Aber er sieht halt, er hat auch diesen Druck, ne? Weil durch diesen Vater, das kommt halt, wie gesagt, erst später raus, aber durch diesen Vater glaube ich auch, dass er so ein bisschen im Zugzwang ist. Und mir tut Boromir auch wirklich leid. Und da kann man auch mal sagen, dass das Sean Bean auch herausragend spielt, weil er mir auch wirklich leid tat, als ich dann entschuldigt, weil ich habe ihm das auch abgekauft, dass es ihm leid tut. Ne? Aber das ist halt einfach so, das war halt so der letzte Hammerschlag, der halt so zum Bruch dieser Gemeinschaft führt. Wobei, so stimmt's ja gar nicht. Also diese Gemeinschaft, die ist halt zerstört, aber es werden ja daraus 2 weitere Gemeinschaften geboren, sag ich mal. Ja.
Genau, und wenn wir dann gerade denken, so von wegen, ach, jetzt hat's Frodo gerade so geschafft, dann kommt die nächste Bedrohung.
Findet die Halblinge.
Ja. Genau, und zwar die Uruk-Hai. Die fand ich richtig cool gemacht. Wir hatten das ja schon mehrmals jetzt mit dem Monster-Design und mit den Masken. Aber die Uruk-Hai, die sind auch richtig bedrohlich einfach.
Die sehen halt aus wie Ork auf Steroide.
Ja, genau.
Ja, also dieser Anführer Luchz, glaube ich, heißt der wirkt halt echt so, als ob er vorher jetzt auf die Hobbit-Jagd erstmal so 2-3 Stunden in ein Fitnessstudio noch gegangen ist, um zu pumpen. Ja, so.
Und auch hier wieder die Schlacht, die dann zu sehen ist, oder der Kampf, der zu sehen ist, mit der Musik zusammen, mit der Kamera zusammen, mit dem Einsatz von Boromir dann, wie er sich dann quasi vor die Halblinge auch stürzt und die beschützen will. Das ist fantastisch. Das wünschte ich mir eigentlich von mehr Blockbustern, dass die so ihre Geschichten erzählen. Also quasi nicht einfach nur eine Schlacht und da wird jetzt gekämpft, sondern tatsächlich innerhalb dieses Kampfes, innerhalb dieser Schlacht eine Geschichte erzählen, die auch wirklich plausibel und nachvollziehbar ist. Und das schafft dieses Finale so gekonnt, da bin ich immer wieder hin und weg.
Ja. Dieser Ober-Urukai, der glaube ich wirklich Lurz heißt.
Der ist wirklich Lurz, ja.
Der ist halt auch so ein sadistisches Arschloch.
Ja.
Ne? Ich meine, der genießt ja auch diesen armen Boromir mit Pfeilen zu perforieren. Mhm. Ja. Und das ist halt auch so eine Szene, wenn du weißt halt irgendwann, okay, Boromir wird es nicht schaffen, weil der hat gefühlt 3000 Pfeile im Körper, ja, und sackt da so zusammen, auch so eine schöne Heldenszene. Ja. Und dann kurz bevor er den letzten Pfeil versenken kann, kommt Aragorn. Und dieser Kampf zwischen Lurz und Aragorn ist halt so geil. Sorry. Weil das Schöne ist, Aragorn wirkt halt nicht übermächtig. Er bekommt halt eben auch ordentlich auf die Fresse. Und ich mag es in meinem Film oder auch in Actionfilmen, wenn der Held auch einstecken muss. Das ist ja halt einer der Hauptgründe, warum ich mit Steven Seagal-Filmen in der Ringe nichts anfangen kann, weil Steven Seagal ohne eine Schramme rauskommt. Das finde ich immer scheiße.
Ja. Ja, und mir ist jetzt wieder aufgefallen, dass der Kampf Aragorn gegen Lurz ja auch sehr, sehr kurz ist, aber dennoch überragend.
Ja.
Ne? Also, wenn der eine Minute oder wenn der anderthalb Minuten geht, dann ist es viel. Ne? Der ist ja doch relativ schnell dann tot.
Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, allein die Szene, wenn er ihn mit dem Schwert durchbohrt und Lurz das Schwert einfach so nimmt, so
großartig.
Bad Motherfucker, wirklich. Also, wirklich.
Ja. Das zu
und Schlacht, auch die Kamerafahrt selbst.
Genau, das meinte ich ja.
Wenn die Kamera dann einfach Aragorn folgt, als er das Horn gehört hat, und du siehst einfach diese große Panoramaaufnahme von oben herabgeblickt, wie sich Orks, wie sich Legolas, Gimli, Aragorn in wirklich einer Kamerafahrt in diesem Wald treffen, der dir auch zeigt, ey, da gibt's ja mehrere Ebenen in dem Wald. Und das will ich schon mal vorweggreifen, was die Kampfszenen oder die Actionszenen bei Herr der Ringe eben so ikonisch und auch so gut macht, ist für mich auch die Tatsache, dass ich immer weiß, wo ich mich befinde. Genau. Ich bekomme das Setting irgendwie gezeigt. Ich weiß, wie es da aussieht und ich habe immer den Überblick. Also ich weiß einfach in dem Moment, okay, an der und der Stelle befindet sich Boromir, Aragorn ist in etwa so und so weit davon weg und. Also ich habe einfach einen super Überblick und das macht eben in meinen Augen die Action-Szenen bei Herr der Ringe, besonders gut spürbar in Teil 2 und Teil 3, so viel besser als in vielen, vielen anderen Schlachten. So, das ist dieser kleine Unterschied.
Ja, du hast eine Geografie tatsächlich von diesem Setting. Ja.
Ja.
Und vor allem auch dieses Ganze, dieses Weltliche wirkte auch damals so frisch irgendwie. Ne? Also das war ja auch wieder was, heutzutage hätten sie es vom Greenscreen gedreht und da sind sie halt einfach in den Wald gegangen und haben das da gedreht. Ne?
Ja, aber eben das siehst du, ne? Das siehst du und das macht es eben auch so grandios.
Ja, und vor allem, ich leite mal kurz dazu über, was jetzt nämlich kommt, ist meine absolute Lieblingsszene. Ich würde sogar so weit gehen aus der ganzen Herr-der-Ringe-Trilogie und ich weiß, ihr kennt mich. Ich bin ja der Lurz vom Movie Break. Ja, also knallhart, ein richtiger Bad Motherfucker. Ja, wenn Thomas mich mit dem Schwert perforiert, nehme ich das Schwert und zieh's doch weiter in mich rein, ja, um Thomas ins Gesicht zu lachen. Aber.
Das klingt alles sehr, sehr sexuell, wenn ich das mal so anmache.
Ist es auch. Wenn Frodo alleine aufbricht und Sam ihm hinterherläuft, oh Gott. Das ist so geil. Sorry. Beste Szene ever.
Das ist eine coole Szene. Und übrigens, Sean Austin hat sich dabei beim Dreh verletzt, so viel zu dem im Wald gehen, weil an dem Strand lag eine Scherbe im Wasser. Und dann ist er erstmal kurzerhand auf eine fette Scherbe getreten.
Die auch den Fuß durchbohrt haben.
Ja, genau.
Da gibt's auch ein sehr interessantes Bonus-Feature im ersten Teil. Ja.
Aber es musste weiter gedreht werden. So.
Ja.
Nee, ich finde das auch eine schöne Szene und das unterstreicht auch nochmal ja die Figuren an sich, ne? Genau, und gleichzeitig kommt dann der Rest der Gefährten dann zusammen und sieht dann, wie ja Frodo und Sam, nachdem Sam fast ersoffen wäre, auch richtig gut, dann am anderen Ufer ja angekommen sind, wollen sie ja eigentlich hinterher, beziehungsweise Legolas, und Aragorn stoppt dann Legolas und sagt so, lass sie ziehen, die Gemeinschaft ist zerbrochen, aber wir können immer noch was tun, Lass uns Mary und Peppy retten. Ne?
Nur leichtes Gepäck.
Nur wir leichtes
Orks Gepäck. Jagen. Boah, geile so Szene. Gut. So gut. Ihr könnt ja euch vorstellen, sorry, ich werde gleich so direkt Teil 2 übrigens
gucken. Die Szene, wenn Frodo ins Wasser greift, um Sam rauszuziehen, das ist echte Freundschaft. Das ist
ja,
so,
oh. Das ist auch richtig cool, ja.
Sam ist der Beste.
Ja. Ja, danke schön, genau. Sam ist der MVP, wirklich. Sam ist so toll, ich liebe Sam.
Das ist der, ist so fürsorglich und der hat genau so eine schöne Ansicht von Freundschaft und durch dick und dünn und er bleibt einfach da, auch wenn er wie Dreck dann teilweise später auch behandelt wird von Frodo. Also es ist echt, mein Herz gehört ja Sam.
Ich kann den Ring nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen.
Genau. Oh. Also es gibt ja dann in Teil 2 okay, und Teil 3.
Jetzt rollt die erste Träne.
Genau. Da kommen ja auch wirklich tolle Szenen. Zum Beispiel, lass uns die Geschichte von Frodo erzählen, den Tapfersten aus dem Auenland. Nee, doch lieber die Geschichte von Sam. Sam weiß den Beherzten. Ne? Also das sind, da kommen ja auch richtig tolle Sachen noch. Ja.
Diese Fürsorge hat er bestimmt in seinem Gärtnerjob gelernt. Da muss er sich ja auch um Blumen kümmern.
Frodo ist die Pflanze des Auenlands.
Das war dasselbe Argument, das meine Mutter auch gebracht hat. Der, wer so gut im Gärtnern ist, der muss ein guter Mensch sein.
Pass auf, Frodo ist einfach die Blume, die, wenn du sie einmal so ein bisschen umpflanzt, so total in sich eingeht und nein, ich will kein Wasser, ich will das nicht, ich will nur den Ring und...
Ja. Das ist auch eine spannende Analogie, ja.
Wobei ich... Ich fand eigentlich vorher die Szene viel, viel schlimmer, als Boromir gestorben ist.
Ja, die, also wirklich, die finde ich auch richtig krass, ne? Weil dann auch Merry und Pippin ja reagieren und dann irgendwie auch nochmal kämpfen wollen und so. Oh. Ach, fantastisch, ja.
Ja, ja.
Aber für mich, wie gesagt, die emotionalste Szene ist wirklich die mit Sam und Frodo, weil das ja auch von Anfang an im Film aufgebaut wird. Und
genau.
Da gibt es ja so viele Szenen davor, auch wie Sam auch auf ihn aufpasst. Und immer dieses, Herr Frodo. Und ich glaube, er könnte ihn einfach nur Frodo nennen. Aber nein, mein Herr Frodo. Ich dachte, ich hätte sie verloren. Und ach, toll. Ach, Sam.
Ja, es ist einfach großartiges Erzählkino. Und ihr werdet im dritten Teil unserer Podcast-Reihe auch erfahren, dass auch ein gestandener Mann wie ich bei Filmen weinen kann.
Ja. Na, also sollen ich, weinen.
Ich habe tatsächlich bei damals im Kino geweint bei der Frodo-Sam-Szene in Herr der Ringe.
Ich habe bei Herr der Ringe mehrmals Pippi in die Augen, ne? Ja. Also wenn ich es gucke.
Ja, aber ich habe tatsächlich, ich weine jedes Mal bei der Szene am Schwarzen Tor im dritten Teil.
Dazu aber später mehr.
Genau, dazu kommt später mehr. Was ich nochmal unterstreichen will, ist, dieses Finale beginnt eigentlich relativ banal mit Holz suchen. Und du bist aber dann am Ende ein paar Minuten später sowas von fertig und dann endet der Film und ich glaube, das muss damals die Hölle gewesen sein für die, die das im Kino gesehen haben, von wegen, nächstes Jahr geht's weiter.
Ja, ja. Nein. Das war wirklich schlimm, weil es war ja vorher schon bekannt in der ganzen, also es war ja nicht wie heutzutage, wie jetzt bei Dune beispielsweise, wir müssen darauf hoffen, dass Teil 2 kommt oder dass er gedreht wird. Sondern es war ja von vornherein klar, 2001 im Dezember kommt Die Gefährten, 2002 Die Zwei Türme und 2003 kommt dann eben das große Finale. Und ich weiß, dass ich, dass der 15-jährige Kühne das überhaupt nicht gut fand und sich danach wirklich dachte, wie soll ich ein verschissenes Jahr, entschuldige das böse Wort, aber das waren meine Gedanken früher, wie soll ich dieses Jahr durchhalten, bei dem Ende auch noch?
Also ich kann es verstehen, bei mir war es ein bisschen anders, weil meine Mutter und mein Kumpel Dennis, schönen Grüße, hört sehr ähnlich, nach dem Kinobesuch dann gesagt haben, okay, wir werden halt jetzt die nächsten 2 Jahre uns wieder treffen und zusammen diese Filme im Kino gucken. Das haben wir auch gemacht und ich fand's rückblickend geil, diese Wartezeit irgendwie. Es war so, man hatte was, worauf man sich gefreut hat, weil, also ich bin halt nicht so der Weihnachtstyp, also ob jetzt Weihnachten, Ostern oder Halloween ist mir halt einerlei, aber es war halt so, zwischen 2001 und 2003 hatte man immer was, worum man sich gefreut hat. Es war halt immer so, Herr der Ringe geht weiter. Und die Filme haben einen ja auch nie enttäuscht. Und auch dieses Rauskommen aus diesem Kino und das auch erstmal verdauen. Also es war ja wirklich so, das, was ich jetzt auch bei Dune zum Beispiel hatte, ich war halt wirklich 3 Stunden in einer anderen Welt und habe das total genossen. Und das erste Mal ist halt immer auch das schönste Mal, zumindest also bei Filmen. Nicht bei allem im Leben, aber bei Filmen ist es halt meiner Meinung so. Und ich werde diesen Kinobesuch immer so im Herzen tragen. Und deswegen fand ich es ganz schön, da rauszukommen, so durchzuatmen und das so, ja, zu verdauen.
Also was man eben auch bei Herr der Ringe merkt, finde ich, ist eben die Sache, wir sind heute durch Netflix und sowas eben auch verwöhnt. Wir ziehen das alles durch, wir bingen das schlussendlich weg. Und so kann natürlich, das hast du eigentlich ganz richtig bemerkst du, so kann das Ganze auch wirken. Ne? Es ist mehr eine schöne Wartezeit. Natürlich wollte ich wissen, wie es weitergeht, aber es war auch irgendwie schön, diese Vorfreude zu haben, zu sagen, dieses aufgeregte Gefühl. So, ich muss jetzt noch ein Jahr warten, bis es weitergeht. Ja. Aber trotz alledem fand der 15-jährige Kühne das doch etwas anders.
Ja, der 18-jährige Stu hat halt eben das Buch gelesen und die Bücher gelesen, wusste dann, was passiert.
Nee, ich hatte die ja erst danach gelesen. Also ich hatte ja keine Ahnung, wie es weitergeht.
Du hast dich selbst gespoilert. Okay. Genau, wir sind tatsächlich im Finale. Wir haben es durch. Wir sind soweit fertig. Es sei denn, ihr wollt jetzt noch zu den Szenen noch mal was sagen. Okay, dem ist nicht so.
Ja. Was mich etwas gewundert hat, war, dass die, ich weiß auch nicht, ob so dargestellt werden sollte, aber ich fand das Ende, als Sam und Frodo kurz vor den, ach, wie heißt denn dieses Gebirge noch, wo sie dann durchgehen? Weiß ich nicht mehr. Und dann können die schon den Schicksalsberg sehen. Mhm. Und ich hatte mich am Ende des Filmes tatsächlich gefragt, wie zur Hölle kriegen die da jetzt noch zwei Filme raus? Weil zum einen ist die Gemeinschaft getrennt, womit ich im Vorfeld nicht gerechnet hätte. Dann hast du schon zwei Charaktere, die vermeintlich tot sind. Und Frodo und Sam sehen ja schon den Schicksalsberg. Also die sind ja schon kurz vor Mordor. Und da habe ich mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, so, wie kriegen die das jetzt noch auf zwei Filme hin?
Vielleicht wäre das jetzt wirklich mal der ideale Zeitpunkt, um endlich mal diese verschissene Adler-Diskussion zu klären.
Ja, ich glaube, es gibt eine Lösung dafür.
Bei mir ist einfach so, ich kann verstehen, dass einige das als Logik noch ansehen. Ich denke mir aber, ja, aber warum sollte es denn? Ist doch scheißegal.
es steht doch in den Büchern. Es ist doch ganz klar erklärt, warum die Adler nicht angreifen. Oder warum die Adler nicht mitmachen. In den Büchern berichte ich mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, ob es jetzt im Hobbit ist oder bei Herr der Ringe selbst, da wird gesagt, dass die Adler in menschliches Geschehen nach der Schlacht der Fünf Heere nicht mehr eingreifen. Hm. Beim Hobbit-Buch ist es ja so, dass das nicht zwei Ork-Heere sind, sondern dass die Tiere ja noch als fünftes Heer gezählt werden.
Ja, das haben sie verkackt im Film, ja.
Ja. Und da wird nämlich gesagt, dass die Adler, die bei dieser Schlacht mitwirken und eben auch die Schlacht dann so beeinflussen, dass eben dass die Orks geschlagen werden, haben die sich von menschlichen oder beziehungsweise von anderen Konflikten zurückgezogen. Ja. Und schlussendlich sind sie nur noch Gandalf verpflichtet und sagen, dem helfen wir noch. Das ist aber der Einzige, dem geholfen wird. Und ich finde es im Film ein bisschen schlecht dargestellt, weil es immer eben dieser Deus Ex Machina Moment ist, dass eben die gerade dann auftauchen, wenn es gerade eben ins Drehbuch passt. Finde ich schlecht umgesetzt, aber es ist ganz klar beschrieben, die bringen die da nicht hin, die Adler sind auch keine Option, weil die sich aus diesen Konflikten, aus diesen Völkerkonflikten komplett raushalten. Mhm. So, damit ist die Antwort gegeben. Diese Diskussion kann geschlossen werden.
Aber nur, wenn man das Buch kennt. Im Film wird das nicht erklärt.
Ja, gut, ja, aber sorry, ganz ehrlich. Also, ey, wenn du die Adler gerufen hättest, hätte ich einfach drei total tolle Filme nicht gesehen.
Ja, genau.
Dann lass sie halt, dann ruf sie halt nicht.
Nee, aber ich finde das auch schön mit dem Ende quasi, dass wir schon mal sehen können, wohin die Reise gehen wird, ne? Und ich kann das nachvollziehen, dass du dann sagst, so am Ende, boah, was kommt dann jetzt noch alles? Aber das ist ja die spannende Frage. Und das, was dann ja kommt, ist fantastisch.
Ne? Ja. Oh ja. Oh ja.
Und ich finde auch immer noch, ich persönlich, da kann ich schon mal was zu sagen, der zweite Teil ist mein Liebling.
Und oh, interessant.
Ich freue mich schon also darauf.
Den finde ich am schwächsten, also am schwächsten in Anführungszeichen.
Ne? Ja, sehe ich ganz genauso.
Großartig. Helms Klamm. Perfekt.
Ja, ist wie typisch Thomas, eine Hauptsache Action und Gewalt.
Hauptsache ne? Action und Gewalt.
Weißt du, die Miriam, der Kühne und ich, weißt du, wir weinen, wenn Boromir stirbt und Frodo und Sam wieder Freundschaften schließen auf dem Boot und Thomas ist so, boah, geil gefahren. Schön mit der Bombe rein ins Schloss.
Hauptsache Köpfe abhacken. Das ist.
Ja.
Nee, aber da kann ich ja dann im nächsten Podcast ja dann ganz viel zu sagen. Genau, vielleicht nochmal zu Ergänzungen und sonstigen. Da würde ich nochmal eine Sache reinwerfen. Ich hatte mir dann angeguckt damals, wer so alles wen gespielt hatte und hatte dann auch geguckt, wer Gimli spielt. Und das ist ja John Rhys-Davies. Mhm. Und dann dachte ich die ganze Zeit so, Alter, den hast du doch gerade bei Indiana Jones gesehen. Und der war doch bei Indiana Jones schon irgendwie ein bisschen älter. Fuck, wie alt ist denn der eigentlich als Gimli? Da war ich richtig perplex damals. Ja. Das fand ich cool.
Und der war auch Baumbart, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Ja. Genau, habt ihr noch was, wo ihr sagt, das würde ich noch gerne loswerden oder ergänzen zum ersten Film?
Tatsächlich, ich glaube, ich könnte jetzt noch stundenlang über den Film schwelgen. Aber wir haben, glaube ich, so gut wie jede wichtige Sequenz und alles Wichtige angesprochen. Doch, eine Frage habe ich tatsächlich noch. Findet ihr, also die Kinofassung war ja ab 12, jetzt ist die Extended-Fassung ja ab 16. Findet ihr das gerechtfertigt?
Nö.
Boah, das weiß ich nicht.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt, jetzt weiß nicht, vielleicht ist da einfach ein bisschen was brutaler. Ich meine, da fliegen ja auch ein paar Köpfe, ne? Von daher, ja, das ist halt immer ab 16. Also,
weiß nicht, die spielen in der Grundschule in der 4. Klasse ja schon Squid Game, also von daher.
Ja, und wer den neuen Ghostbusters gesehen hat, weiß ja auch, dass da in der Schule auch mal gerne Chucky oder Cujo gezeigt wird, ne?
Ja.
In der Grundschule.
Nee, ganz ehrlich, also es gibt ja diese FSK 12 Regelung seit Harry Potter, dass du ja ein 6-jähriges Kind quasi mit ins Kino nehmen kannst, ne? Und wir hatten letztens einen Kinotag, wo wir nicht den Sohn mitgenommen haben, aber wo wir halt den neuen James Bond und danach Venom geguckt haben. Beide haben FSK 12, beide hätte ich mit meinem Sohn gucken können und bei beiden Filmen würde ich sagen so, boah, ne.
Du, ich denke nur gerade dran an, das schlimmste Beispiel finde ich Episode 3. Ja. Ich finde Episode 3 also von Star Wars generell schon ab 12 gewagt, wirklich gewagt, aber was da zum Schluss abgeliefert wird, ob ich das einem 6-Jährigen zeigen würde,
ja, schwierig.
Tja, das war unsere kleine FSK-Diskussion. Hier bieten wir euch alles. Und jetzt unsere liebsten Kochrezepte. Miriam, was kannst du uns empfehlen heute?
Also, ich mache nachher ein... Okay, gut.
Es gibt ein Herr-der-Ringe-Kochbuch.
Es gibt so allem
ja, natürlich gibt es ein Herr-der-Ringe-Kochbuch. Was denkst du denn? Ja,
geil. Koche ich vielleicht mal mehr.
Da kannst du es quasi gibt sogar so ein
Kochbuch von A24 zu ihren Horrorfilmen. Also wenn man kochen möchte wie ein Midsommar, bitteschön.
So, liebe Zuhörer, wenn ihr Kühne was zu Weihnachten schenken wollt, das Herr der Ringe Kochbuch bietet sich da an.
Genau, Herr der Ringe Kochbuch und Herr der Ringe Kuscheldecke.
Ja, aber die Kuscheldecke kommt ja schon von dir.
Ja,
von
stimmt.
Mir? Das ist meine.
Nein, von Thomas.
Ich soll doch
stehen. Ich kann mal was springen lassen hier für die Mitarbeiter.
Wenn ich jedem Autor auch noch bei Movie Break was schenken würde, ihr Autorin, dann wäre ich ja pleite.
Du schenkst uns schon so viel, Thomas.
Oh.
Netter Versuch, Miriam. Netter Versuch.
Deine, Thomas, ganz ehrlich, deine Freundschaft ist Geschenk genug.
So, jetzt wird's richtig.
Ihr seid Freunde?
Also wenn ich zu Weihnachten von Thomas keine PS5 bekomme, bin ich raus aus dem Laden. Das sage ich euch direkt.
Gut, ich glaube, wir sind am Ende. Wir schweifen nämlich ein bisschen ab. Genau, ich fange einfach mal an. Vielen Dank fürs Zuhören und Durchhalten. Wir haben jetzt ja ein bisschen länger über Teil 1 gesprochen. Mal gucken, wie lange wir uns bei Teil 2 und Teil 3 aufhalten werden, weil wir haben ja am Anfang eher auch so allgemein nochmal über Herr der Ringe und die Entstehungsgeschichte gesprochen. Ich hoffe, das war für euch auch interessant. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß daran hattet, mit uns so ein bisschen nostalgisch nochmal Herr der Ringe 1 durchzugehen und dass ihr vielleicht jetzt Bock habt, sofort die DVD, Blu-ray, 4K, Streaming, was weiß ich, anzuschmeißen und nochmal Herr der Ringe zu gucken. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr vom ersten Film haltet, wann ihr das erste Mal Herr der Ringe entdeckt habt und vielleicht, ob ihr im Kino wart damals. Das würde uns total interessieren. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr auch beim zweiten Teil wieder mit einschaltet und zuhört. Und ich sage schon mal Tschüss und übergebe an Stu, der dann weiter übergibt. So.
Okay, dann sei hier doch gesagt, ihr habt unser Facebook, ihr habt unser Twitter und ihr habt unser, was war es noch, Instagram. Dafür könnt ihr uns auch finden und uns sagen, wie toll wir sind oder wie scheiße. Das ist euch überlassen. Ich danke für euch fürs Zuhören. Es hat mir großen Spaß gemacht, um einen meiner großen Lieblingsfilme zu reden. Wir hätten da wahrscheinlich noch 5-6 Stunden noch drüber reden können, aber Zeit ist knapp heutzutage. Danke auf jeden Fall an alle, die hier auch beteiligt waren. Und ich sage, der Nächste ist der Kühne.
Ja, ich finde es schön, einfach nochmal über den Film sprechen zu können, etwas ausführlicher. Wie ihr gehört habt, ich liebe ihn. Ich empfinde Herr der Ringe als großartigste Filmreihe, die bisher gemacht worden ist. Es war mir eine Freude, mit euch drüber zu reden. Ich freue mich auf Teil 2, den ich mir sehr wahrscheinlich jetzt direkt angucken werde, weil ich jetzt richtig Bock drauf bekommen habe. Und wünsche euch noch viel Spaß, wünsche euch noch einen schönen Tag
den Zuhörern danke. Und Miriam hat das letzte Wort.
Ja, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und mit uns nach Mittelerde gereist seid und dort die Fußstapfen der Gefährten verfolgt habt. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode. Die hat etwas mit zwei Türmen zu tun. ja, und dann würde ich sagen, bis dann.